Wärst du lieber mit Tim Melzer oder mit mir befreundet?
Mit dir. Womit musst du aufhören?
Mit dem Rauchen.
Ja, aber lohnt das noch, Ina?
Ich hatte mal einen Moment in meinem Leben, wo ich gedacht habe, wenn ich jetzt ein Messer gehabt hätte, hätte ich zugestochen.
Krass.
Ja, fand ich auch.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Moritz Neumeier
und
Ina Müller.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Triggerwarnung. In dieser Folge geht es unter anderem um Vergewaltigung. Falls das bei dir negative Erinnerungen wecken kann, überleg dir, ob du die Folge wirklich hören möchtest.
Sag mal, Ina, wir waren ja letztes Mal, wir haben ja vor einer Woche aufgenommen. So. Und danach waren wir essen. Und du wurdest natürlich erkannt im Restaurant und musstest dann ein Foto machen mit jemandem. Mhm. Was ich dir immer schon mal fragen wollte, weil du bist sehr viel bekannter als ich. Und mich hat das schon angefangen zu nerven, als das anfing. Also ich hatte immer die Vorstellung von, es wird ja so geil, wenn man irgendwann erkannt wird und dann muss man so Autogramme geben und so Fotos. Und dann war es die ersten 10 Male cool und dann war ich nur noch genervt davon. Gab es irgendwann mal dir den Punkt, dass du dachtest, boah, ja, habe ich auch keinen Bock mehr drauf?
Ich mache ganz oft keine Fotos.
Ja.
Ich bin dann aber sehr freundlich, weil ich habe dann wirklich keine Lust, wenn ich im Supermarkt am Regal stehe, möchte ich keine Fotos machen.
Ja.
Dann kommt jemand und sagt, hallo, darf ich Foto machen? Und dann sage ich, das ist mein Spruch, immer derselbe, bist du böse, wenn wir es bitte nicht machen? Erst denken viele, das sagt sie jetzt nur so, meint sie nicht, soll ein Gag sein? Mhm. Dann verstehen sie, es ist kein Gag. Und dann sage ich, Leute, ich stehe in meiner Freizeit, ich komme vom Sport, ich fühle mich nicht gut, jetzt mit dir fotografiert zu werden. Mhm. Ich möchte nur kurz Buttermilch kaufen. Wir gucken uns jetzt einmal ganz tief in die Augen, nehmen unsere Hände, dann fasse ich die Hände an, guck kurz in die Augen und das behalten wir jetzt in unserem Gehirn, weil dafür hat der liebe Gott uns ja das Erinnerungsvermögen gegeben. Und dann sind wir alle sehr zufrieden und dann ist es okay, ob sie es dann scheiße finden oder nicht, weiß ich nicht. Ich mache aber öfter keine Fotos, als dass ich Fotos mache.
Und nervt dich das nicht zwischendurch, dass du, oder wenn du jetzt durch die Öffentlichkeit gehst, hast du im Hinterkopf, dass Leute dich erkennen?
Ich vergesse es ganz oft, aber die sind mit mir auch echt total, also ich erlebe wirklich nichts Doofes und es gibt, du entwickelst ja irgendwann ein Gespür dafür, was geht schneller? Mhm. Geht es jetzt schneller aufzustehen, Foto zu machen, sich wieder hinzusetzen, ist nicht zu erklären, weil du gerade in einer Situation bist, aus der du, wenn überhaupt, dann nur ganz kurz rausgeholt werden möchtest? Oder hast du jetzt gerade Buttermilch kaufend die Zeit zu sagen, bitte nicht, ich möchte es, ich fühle das gerade nicht?
Okay.
Leute, die mich erkennen, die mich ansprechen, nerven mich nicht. Ich vergesse es aber oft, wenn andere sagen, wie die dich angucken, wie die hinterher gucken. Sowas sehe ich gar nicht.
Ja, okay.
Ich sehe das gar nicht. Ja. Wie ist bei dir? Jetzt, heute, nach all deinen Erfahrungen?
Weniger geworden. Ich wurde sehr viel weniger erkannt.
Warum? Du bist aber doch sehr viel berühmter als vor 10 Jahren.
Aber irgendwie ist das anders.
Speziell finde
ich. Ich habe vor 1,5 Jahren aufgehört, so viel im Internet zu machen. Und je weniger ich im Internet mache, desto weniger erkennen mich Leute.
Ah ja, ich spüre halt, sobald ich einen Pferdeschwanz habe, ist sofort der Signature-Punkt wieder da, wo die sagen, blond, Pferdeschwanz, Hamburg, das ist er doch.
Ah, okay.
Wenn ich aber mit ungeschminkt, mit fettigem Dutt und Sportklamotten irgendwie rumlaufe, dann erkennen die Leute mich auch schon eine Ecke weniger. Das ist auch ein ganz guter Trick, wohingegen du ja wirklich oft den Hut und das, also ich würde dich sofort erkennen.
Ja, ich trage das
dann
auch privat, ja.
Weil du es auch privat trägst und da erkennt man dich eigentlich dann daran ja doch schon immer sehr schnell.
Ja.
Also ich finde dieses Aufgerege generell ich finde generell scheiße, dass jetzt nicht mehr wie früher kann ich ein Autogramm haben, dann konnte man sagen, ich habe keine Karten dabei, sorry. Mhm. Dass jetzt jeder ein Handy dabei hat, die meistens auch nicht funktionieren. Mhm. Das ist ein bisschen pain in the ass. Ja. Aber es ist nun mal so, das kriegen wir nicht zurückgedreht. Mein Problem ist, ich mache weder Fotos von mir, noch möchte ich fotografieren. Ich hasse es, fotografiert zu werden. Mhm. Aber dann sagen andere Leute, ja, dann hör doch auf mit deinem scheiß Job. Und dann sage ich, nö, ich kann ja einfach meinen Job machen und es trotzdem hassen, fotografiert zu werden. Ja. Das Recht habe ich ja. Ich habe auch eine Frage an dich. Habe ich mir überlegt in dieser Woche, aus ein bisschen auch aktuellem Anlass. Du machst ja einen Podcast zum Beispiel zusammen mit Till Reiners, ne? Und du sagst ja, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, seid befreundet.
Ja.
Wenn Till jetzt sowas passieren würde, wie, sag ich mal, Finn Kliemann, Er hätte sich entweder finanziell jemanden angeschissen, er hätte betrogen, er hätte irgendetwas gesagt, was einfach nicht mehr geht, womit man einfach nun mal gecancelt wird. Er hätte auch wirklich Scheiße gebaut. Würdest du denn für ihn einstehen oder obwohl dich dann alle hassen würden, ja, das war ja wieder klar, ja, jetzt ist ja sein Kumpel, er verdient ja Geld mit ihm, die haben ja einen Podcast zusammen. Wie würdest du dich da verhalten? Bedingungslose Freundschaft oder schon?
Ja, es ist ja immer die Frage, wie man einsteht. Also ich kann ja trotzdem sagen, ja, der war mega dumm. Also mega dumm, was Till gemacht hat. Mhm. Aber
bleib dein Freund.
Ja, klar. Also es gab Freunde, mit denen war ich nicht mehr befreundet, weil die Sachen gemacht haben. Also das gab
würdest
es.
Du schon? Würdest du schon sagen, ich kann nicht mehr mit dir befreundet sein, weil
ja,
du hast das und das gemacht?
Ja, sehr guter Freund von mir hat eine Frau vergewaltigt.
Wer kennt denn auch jemanden, der jemanden vergewaltigt? Das habe ich ja auch noch nicht. Wirklich, die kennt man eigentlich nicht.
Und nicht nur das, sondern er hat das einfach auch geleugnet und die Schuld der Frau gegeben, bis es dann irgendwann kam dann raus.
Stand er in der Öffentlichkeit, gut. Der Freund?
Ja, kleine Öffentlichkeit. Also jetzt nicht die Öffentlichkeit, aber ja, schon so. Es war eine Person des öffentlichen Lebens, auch wenn das öffentliche Leben in dem Fall sehr klein war. Aber
und
ja.
Da hast du dich dann distanziert?
Ja.
Okay.
Also ich musste mich jetzt nicht groß von der Person distanzieren, aber ich habe mich von ihm als Menschen distanziert.
Ja. Das hieße, würde Till Reiners eine Frau vergewaltigen, dann würdest du schon sagen, ich breche mit diesem Menschen, ich würde jetzt nicht versuchen, es zu verstehen,
das kommt
auch nicht versuchen
Umgang
zu verzeihen.
Ist. Doch, das würde ich versuchen. Mhm. Also es ist ja die Frage, deep jetzt. Aber ich glaube, wenn jetzt rauskäme, Till hat vor 5 Jahren eine Frau vergewaltigt, dann käme es für mich darauf an, wie geht Till damit um? Also steht Till dazu und sagt, das ist passiert und das ist furchtbar.
Schwerer, angenommen, es wird behauptet, Till hat eine Frau vergewaltigt und es steht Wort gegen Wort. Die eine Hälfte ist auf Tills Seite, die andere Hälfte nicht. Du lebst also mit einem Gerücht, das noch nicht bewiesen ist, weil Aussage gegen Aussage. Wie würdest du dann beim Freund handeln?
Oh, in dem Fall ist es wirklich zweigeteilt, weil auf der einen Seite würde ich sagen, wenn Till sagt, das stimmt nicht, wäre mein erster Impuls bei Till. Daraus, dass ich denke, ja, ich kenne doch Till, würde ich denken, oh Mensch, ich will ihm das doch glauben. Mhm. Auf der anderen Seite weiß ich, dass es in 97% der Fällen die Frau nicht lügt, wenn sie sagt, sie wurde vergewaltigt.
Aber er ist dein Freund. Till ist
ja,
dein Freund.
Der ist mein
Freunde
Freund.
Freunde würden ja sagen, hör zu, ich habe die Scheiße gebaut. Ein Freund würde das ja sagen. Wenn du mein Freund wärst, dann würde ich ja sagen, ich habe echt Scheiße gebaut, aber du musst mir da jetzt echt helfen. Sonst war es das.
Ja, aber ich könnte jetzt nicht für Till, ich glaube, ich könnte nicht für Till, wenn er mir sagt, ich habe eine Frau vergewaltigt, aber du müsstest bitte ein Instagram-Video machen und sagen, Till hat keine Frau vergewaltigt. Ich könnte sagen, nee, das ist keine Freundschaft. Ich kann nicht in der Öffentlichkeit behaupten, du hättest niemanden vergewaltigt, wenn du jemanden vergewaltigt hast. Aber ich glaube, man kann schon, ich könnte trotzdem, das ist sehr hypothetisch, ne?
Ja, aber das ist ja das Thema Freundschaft. Also das ist ja das Thema, wo Leute wie, ich sag mal, Olli Schulz zwischen zwei Stühlen steht mit Finn Kliemann und Jan Böhmermann und all diese Geschichten. Luke Mockridge, die ganze Geschichte, wo sich die komplette Szene ja geteilt hat quasi in zwei Lager.
Ja.
Das sind ja die Punkte, an die man kommt,
wenn
sowas passiert.
Ich glaube, ich würde gerne von mir glauben, dass ich beides bedienen kann. Dass ich sagen kann, Till hat eine Frau vergewaltigt und das ist furchtbar. Aber was ist dadurch gewonnen, wenn ich jetzt sage, ich bin nicht mehr mit Till befreundet? Dann hat er immer noch eine Frau vergewaltigt und er hat trotzdem niemanden, der zu ihm steht. Aber da für mich wäre eine Bedingung, ist Till Reiners dann jemand, der dazu steht?
Aber wir sind immer noch dabei zu sagen, er hat mutmaßlich. Und dir würde er sagen, ich habe es nicht getan. Aber die Frau sagt doch. Und du sagst jetzt gerade, in 97% der Fälle hat die Frau
ja
recht.
Ich für mich sagen, aber dann kann
sind
ich in
es
dem
wirklich
Fall sagen,
97%?
Man weiß, es sind ein Prozentsatz von ungefähr 3% von Falschaussagen, von denen man weiß.
Ich dachte, das wären viel mehr, ehrlich gesagt.
Ja, denkt man irgendwie, weil die so publik sind. Kachelmann, Andreas Türk, das sind die beiden, die immer genannt werden.
Ja, stimmt.
Aber dann hört es auch schon auf. Dann gibt es noch sehr viele Vergewaltigungen, die nicht beachtet wurden. Deswegen, also ich glaube, ich müsste dann... Ich weiß nicht, in welcher Art und Weise ich mich äußern würde. Also
wenn es klar wäre, wäre es ja viel leichter, sich zu verhalten. Aber wenn dein Freund sagt, ich war es nicht, aber alle anderen, die Frau sagt, doch, er war es und sich auch da wieder zwei Lager ergeben, das ist ja noch viel schwerer, als wenn er sagen würde, ich war es.
Ja, du
bleibst
voll.
Trotzdem also, mein Freund, ich finde es scheiße. Erklär mir bitte, wie es dazu kommen konnte.
Genau, das habe ich beim letzten Mal gemacht. Ich habe quasi dann, sobald ich erfahren habe, das ist einer deiner besten Freunde und hier ist eine Frau und die sagt, er hat mich vergewaltigt. Er hat mit mir geschlafen, obwohl ich das nicht wollte. Mhm. Also habe ich mit meinem Freund geschrieben, weil wir waren nicht, also wir haben über dieses Thema uns unterhalten, schriftlich. Immer und immer und immer und immer wieder, weil ich nachgefragt habe, aber wie kann das denn sein?
Schriftlich?
Ja, aber sie lügt doch. Ja, aber also warum behauptet sie das denn? Also haben wir das alles aufgedröselt, bis am Ende klar war, ja, er hat sie vergewaltigt, aber für ihn ist das keine Vergewaltigung. So, das heißt aber trotzdem, ich habe das dann bis zum Ende aufgedröselt, bis für mich und auch, glaube ich, für ihn offensichtlich war, auch wenn du das damals so nicht wahrgenommen hast, du hast diese Person vergewaltigt und jetzt kannst du damit umgehen und dann können wir auch befreundet bleiben. Du kannst dich, wenn du dich darum kümmerst, gerne bei mir melden. Das hat er dann nie mehr gemacht. Aber ich glaube, ich würde versuchen zu sagen, pass auf, die Fakten, die ich habe, ist, da ist eine Frau und die sagt, mein bester Freund hat eine Frau vergewaltigt. Und mein bester Freund sagt, das war ich nicht. Da kann ich jetzt in der Öffentlichkeit, ich war da nicht dabei, ich weiß das nicht. Ich kann
aber
das
ist
nicht
ja dein
machen,
bester Freund, der dir kann sagen, in die Augen guckt und sagt, bitte believe me, ich war es nicht.
Aber das ist wie die Sache mit dem lauten Kind, es ist nicht wie die Sache mit dem lauten Kind, die wir in der letzten Folge hatten, dass es, glaube ich, hilft, die Situation so darzustellen, wie sie ist. Nämlich zu sagen, pass auf, ich sitze hier zwischen zwei Stühlen, für mich ist das richtig kacke, ich möchte mich weder dazu noch dazu äußern, aber ich möchte auch nicht diesen Freund im Stich lassen, ob er nun jemanden vergewaltigt hat oder nicht. Ich glaube, man muss das dann einigermaßen öffentlich machen. Aber es würde für mich, würde richtig viele Leute kosten. Also richtig viele Fans, aber in dem Fall sind es mir dann Till wichtiger als ein paar Fans.
Ich finde, dass Till das hören muss, wie schön das ist, dass er das gesagt hat.
Aber das
also
ist,
Till.
Ja, aber das ist, weiß ich nicht, das ist dieses Thema Cancel Culture, dass das ja auch anreißt. Dass man irgendwie denkt, ja, leben wir nicht alle mit dem Gefühl von Gott, oh Gott, morgen kann es vorbei sein.
Aber hast du nicht das Gefühl, was Cancel Culture gerade angeht, dass sich das so zuspitzt im Moment und so viel und so heiß und so aggressiv wird, dass es sowieso irgendwann platzt? Wie so ein dicker Pansen und dann ist so, dann sammelt sich das wieder auf normalem Niveau.
Ja,
das Canceln so out wird und uncool, diese Art.
Also die Frage ist auch mit diesem Cancel, wie viele Leute wurden gecancelt?
Ja, das Wort geht einem ja auch schon so auf den Sack.
Ja, es geht mir schon auf den Sack, weil ich denke, also jetzt, wenn ich von meiner Szene rede, wer wurde da gecancelt? Ja, Dida Nur ist erfolgreichste Fernsehkomödien, die es gibt.
Nee, aber der wurde ja nicht gecancelt.
Auch. Nee, die wurden alle nicht gecancelt.
Gecancelt? Wer ist denn gecancelt? Überlege ich auch gerade.
Finn Kliemann.
Finn ist gecancelt.
Ist jetzt für alle endlich dieses erleuchtende Beispiel. Ja, aber was ist denn mit Finn Kliemann? Das ist der Kachelmann der Cancel Culture.
Komm, lass uns über irgendwas Schöneres sprechen.
Nee, aber hattest du mal die Situation, dass du zu einer Freundin oder zu einem Freund stehen musstest, obwohl dir sehr viele Leute gesagt haben, Diggi, du musst damit aufhören?
Nee.
Nee?
Mm-mm. Also jemand, dem es wirklich nicht gut ging und ich mich hätte entscheiden müssen.
Ja.
Nee. Hatte ich nicht. Aber ich bin auch mit Szeneleuten, also was dann an die Öffentlichkeit gehen würde, weil der oder diejenige irgendwie berühmt ist, auch nicht wenig befreundet. Also ich habe ein paar Kumpels, so würde ich das eher nennen. Und aber jetzt eine tiefe Freundschaft zu niemandem.
Und das ist aber das Thema Loyalität, ne? Wo steht Loyalität für dich in der Freundschaft? Wie wichtig ist das?
Ja, ganz oben. Das ist ja ein bisschen, was ich auch zu dir sagte in der letzten Folge. Loyalität ist ja genau das, was man erreichen will. Und wenn man die hat zu 100%, ich glaube, dann kann man auch sagen, man ist befreundet. Da ging es ja um das kleinere Problem des Tratschens in der Szene. So, ich habe die ja mal getroffen und hat die ja gesagt. Und da hätte ich, glaube ich, immer noch lange Angst.
Okay.
Weil ich, wenn ich mit einem Freund rede, rede ich wirklich gern über alles.
Ja.
Also auch über schlimme Dinge. Im Sinne von, ist es halt nicht normal oder hast du das auch? Oder denkst du manchmal auch sowas? Oder denke ich nur manchmal sowas und ich schäme mich aber dafür? Hast du darüber mal nachgedacht? Oder ich rede zum Beispiel so wahnsinnig gern über das Thema Tod. Und es scheint ja immer noch wirklich ein riesiges Tabuthema zu sein.
Ja.
Und das finde ich schade, weil ich rede einfach wahnsinnig gerne darüber und stelle mir alle Formen des Sterbens vor und wie man beerdigt werden will, obwohl es völlig egal ist, wie und wo man beerdigt wird und so. Ich weiß nicht, warum das so ist. Mache ich einfach gerne. Aber gibt es wenige, die Bock haben, mit mir darüber zu sprechen. Es ist wirklich nur eine Handvoll Menschen, mit denen ich das ausspinnen kann.
Ja, wahrscheinlich, je älter man wird, desto näher kommt das wahrscheinlich auch, oder?
Ja, wenn ich es in der Sendung mache, und auch da spreche ich gerne über den Tod mit meinen Gästen, dann siehst du die Shanties von links nach rechts so mit den Füßen. Ja, so, können wir wieder was anderes machen?
Ja, für die ist aber auch bald soweit, ne?
Das, ja,
viele von denen sind jetzt...
Ich ja schon gar nicht.
Das ist schon die letzte
Aber
Phase.
Gerade dann wird es doch für mich spannend. Also mit 70 finde ich es ja noch spannender als mit 50. Und mit 30 muss ich jetzt auch nicht so viel über Tod sprechen. Aber mit 70 hätte ich schon Bock, mich davor zu bereiten. Oder
ja, ich weiß nicht, warum. Für mich ist das Thema auch wichtig geworden.
Ja.
In den letzten 2 Jahren.
Ja.
Obwohl ich noch voll jung bin.
Und obwohl du Kinder hast, wo du ja sagen kannst, hör zu, ich sterb jetzt, kümmert euch mal bitte.
Ja, aber ich glaube genau deswegen. Also ich fand dieses Carpe Diem, nützige Tag, vielleicht immer mega dumm und albern. Und ich glaube, es gab so ein ganz triviales Ding, wie ich habe irgendwo im Hotel so eine Krankenhausserie gesehen. Und da ist so ein junger Typ gestorben. Mhm. Da habe ich, weiß nicht, zum ersten Mal nachgedacht, das könnte ja auch passieren. Ich könnte ja bald tot sein.
Ja klar, und es ist nicht für dich schlimm, sondern für den Rest ist es dann schlimm.
Ja, aber ja auch. Auch für, also ist ja für mich dann, wenn ich tot bin, nicht mehr schlimm.
Hast du eine gute Lebensversicherung?
Jetzt ja, ich habe letzte Woche unterschrieben.
Wirklich? Warum? Was war, wie kam es das gerade letzte Woche?
Weil meine Frau und ich, wir haben dieses Haus jetzt, wir hatten auch vorher schon ein Haus und wir haben irgendwie sehr auch, also ich verdiene Geld und sie nicht, weil sie noch studiert.
Mhm.
Und dann ist ja irgendwie klar, wenn ich jetzt abnippel, ne, weil ich irgendwie einen Autounfall habe, dann hat sie keine Kohle mehr und kann das Haus nicht bezahlen und muss da ausziehen. Und dann haben wir nur geguckt oder waren bei der Bank und gesagt, gibt es ja irgendwie eine Möglichkeit, dass das nicht so ist? Aber ja, klar, dann gibt es so eine Lebensversicherung.
Seid ihr verheiratet denn eigentlich?
Ja, wir sind seit...
Dann ist doch alles geklärt.
8 Jahren verheiratet.
Lebensversicherung unverheiratet ist ja für die Kinder dann auch gut.
Wenn ich jetzt sterbe, ist sie die gemachte Frau, sag ich mal.
Ja? Habt ihr so hoch? Kann man das
kannst
wählen?
Du dir aussuchen.
Für wie
ja,
hoch
du kannst es
so?
Dir aussuchen, bis die Bank sagt, nee, das ist ein bisschen...
Ist eigentlich Selbstmord doll. Auch mit drin?
Nee. Ist nicht so, als hätte ich das nicht sofort nachgefragt.
Ja, nee. Aber wenn alles scheiße
wenn
läuft,
jetzt,
dann
wenn ich
ja
jetzt auf der Rückfahrt sterbe, dann ist das Haus abbezahlt und ich weiß nicht, 150.000 Euro auf der
okay.
Hand oder so.
Dann sind auch alle nicht ganz so traurig, nee. Das ist ja eigentlich ganz gut.
Das ist eher Erleichterung für alle zu Hause.
Ja. Okay. So, wir müssen jetzt nochmal irgendwelche Themen finden, wo die ein bisschen leichter sind, oder nicht?
Ja, weiß ich nicht, aber reden Freunde nicht auch, ja, man redet auch so über Albernheiten, ne? Aber es ist doch auch also ist nicht, heißt nicht auch Freundschaft, die Sicherheit, über Sachen zu reden, die nicht nur so trivial lustig sind? Also für mich heißt auch, glaube ich, dieser Freundschaft auch so ein Wechsel von, ich kann in einem Satz sagen, irgendwas Lustiges und danach sagen, boah, letzte Woche war ich richtig traurig. Und also wenn jemand dann diesen Wechsel mitmacht und dann umschwenkt von zu, ja krass, warum denn? Das ist auch Freundschaft, weil ich dann so sein kann, wie ich bin. Das kann ich echt selten sein.
Und kannst du eigentlich so schweigen, wenn man zu zweit so irgendwo sitzt, was jetzt nicht so förderlich ist für einen Podcast, aber so
ja.
Nebeneinander sitzen und schweigen?
Ja.
Das halte ich ja nicht gut aus.
Echt nicht?
So Autofahren zu zweit und dann nicht reden?
Ja, nicht mit allen Leuten. Ich glaube, einige Leute schweigen so unangenehm. Einige Leute schweigen und man vermittelt das Gefühl von, so ist ein vorwurfsvolles Schweigen von, ja, ich schweige nur, weil du keine guten Fragen stellst. Das ist unangenehm.
Oder
aber es gibt so Leute,
nichts zu sagen haben oder wir keine Themen finden.
Ja, das ist richtig unangenehm. Das habe ich aber eigentlich
unangenehm.
In jedem Smalltalk. Den
ich habe das auch oft.
Ich kann das gar nicht.
Und dann rattert mein Kopf ruhig und sagt, okay, was könnte ich jetzt nochmal fragen?
Ich habe das immer mit den Freundinnen meiner Frau.
Hast
ja.
du den Film schon gesehen? Wann warst du denn im Theater? Also irgendeinen Smalltalk brauchst du ja dann.
Was ich aber ganz oft habe, ist, dass ich dann das Gefühl habe, es wäre meine Verantwortung, das Gespräch
ja,
am Laufen zu lassen. So, und dann fragt man irgendwas, dann gibt es so eine einsilbige Antwort und dann verzweifelt man, weil, oh nein, jetzt muss ich eine bessere Frage finden, anstatt zu denken, ja, aber ich meine, ist ja nicht eine einseitige Geschichte hier, also dann sag du doch was.
Aber man denkt, glaube ich, dann immer, der findet mich scheiße.
Ja.
Das habe ich sehr schnell.
Du glaubst, Leute finden mich scheiße?
Ja, ich glaube, ich habe kein gut ausgeprägtes Selbstbewusstsein und suche die Schuld oft bei mir.
Ja,
aber das kann ich ja mit zum Therapeuten nehmen zum Beispiel.
Hast du nie eine Therapie gemacht?
Nee, aber wie gesagt, jetzt wo wir uns drüber unterhalten, könnte ich sagen, du hast mich überredet, ich mache jetzt mal eine Therapie. Aber ich habe immer das Gefühl, ich muss mich dann vorbereiten, weil jemand da sitzt. So, man sitzt sich so gegenüber
auch.
Wie wir jetzt. Und dann sagt er, ja, Frau Müller, erzählen Sie doch mal. Ja, mit 30 ist die Sängerin auf die Bühne gegangen.
Ja, also, da hatte ich auch richtig Schiss vor, dass du die ganze Geschichte erzählen musst. Ne? Und dann war es eine halbe Stunde gedauert, was traurig ist. Aber meine Lebensgeschichte dauert eine halbe Stunde.
Also man erzählt schon seine Lebensgeschichte.
Es gibt ja so ein erstes Gespräch, ne? wo der irgendwie fragt, ja, aber warum sind die denn hier? Und dann erzählt man so ein bisschen und dann hat er zwei, drei Fragen gestellt, dann habe ich das gesagt und dann meinte er, okay. Und dann war er so im Bilde und von da an ging es nur noch um, ja, wie fühlen Sie sich denn?
Hast du mal richtig doll geweint, weil irgendein Knoten geplatzt ist? Darauf
in der Therapie?
Würde ich ja immer warten dann, ja.
Nee, immer erst danach.
Zu Hause? Im Auto?
Im Auto.
Okay.
Ja. Das hat nicht mit einem Freund von mir, das hat dann immer noch ein Therapeut. Also es gab immer noch so einen Restabstand von, es gibt auch so Sachen, wo ich gemerkt habe, erzähle ich ihm nicht. Das ist zu ehrlich, das mache ich nicht.
Wirklich?
Das geht dich gar nichts an. Ja.
Aber ich dachte, dass genau die Punkte die wären, die man eigentlich will, wo man sagt, das kann ich nicht erzählen.
Genau, aber für mich war eher wichtig zu merken, krass, ich erzähle das nicht. Warum erzähle ich das nicht? Und dann konnte ich darüber reden, dass ich das nicht erzähle. Ja, und warum mir das unangenehm war.
Wenn so Knotenplatzen sind, das dann die man schon ahnt? Oder sind das manchmal ganz verborgene Sachen, wo man sagt, das hätte ich ja nie gedacht, dass das für mich ein Problem ist?
Also am Anfang kamen die ganzen Knoten, bei denen ich wusste, ja gut, klar, da weiß ich schon länger, dass die Knoten platzen müssen. Mhm. Ja, aber dann gab es auch sehr viele, also dadurch, dass es immer nur die Frage war, wie fühlen Sie sich oder wie war denn die letzte Woche?
Mhm.
Weil ist ja nur eine Woche Zeit vergangen.
Mhm.
Gab es dann nachher schon viele Situationen, in denen ich gemerkt habe, ja, das war für mich nicht offensichtlich, dass das ein Problem ist. Mhm. Oder auch, dass das da oder herkommt.
Also Familienaufstellung, das hätte ich mal ganz spannend gefunden.
Ja, das habe ich auch. Ich habe sehr viel Erfahrung mit so. Ja, meine Mutter.
Wirklich?
Meine Mutter ist sehr esoterisch und ist ausgebildete Familienstellerin. Also damit bin ich aufgewachsen. Deswegen habe ich auch lange keine Therapie gemacht, weil ich in meiner Kindheit und Jugend sehr viele Therapien machen musste. Und zwar nicht die klassischen richtigen Therapien, sondern Heilpraktiker in allen verschiedenen Formen und Familienstellen und Familienbrett. Und Kinesiologie.
Was ist Familienbrett? Das ist
eigentlich wie Familienstellen, nur dass du keine Leute brauchst, sondern du hast so Figuren, die du so aufstellst.
Und wurdest du als Kind auch manchmal ausgenutzt und musstest damit hingestellt werden?
Mhm.
Ehrlich?
Ja.
War es der kleine Bruder von dir?
Nee, nicht nein. Gut. Ja, doch, klar. Ja, also es wurde sich wenig Gedanken darüber gemacht, dass es vielleicht nicht gut ist, wenn deine Therapeutin gleichzeitig auch deine Mutter ist.
Und wie würdest du es heute sehen, wenn deine Mutter... Ja, aber es ist doch spannend heute, das zu sehen, dass die esoterisch so interessiert ist.
Ja, voll. Ja. Ja, aus der heutigen Sicht, ja. Aus der heutigen Sicht weiß ich ja auch, ja, also egal, was ich denke, Mama, warum hast du das gemacht? Heute denken, ja, weil sie das dachte, das sei das Beste. Also ja, meine Mutter hat immer das gemacht, bei dem sie dachte, bei dem sie geglaubt hat, dass das richtig ist und dass das Beste ist, was sie machen kann. Ja, mehr kann ich ja nicht verlangen.
Wollen wir aus dem Kaugummiautomaten noch mal was raus?
Ja, nimm noch was aus dem Kaugummiautomaten.
So, na.
Achso, machen wir beide wieder, ne?
Jetzt habe ich echt eine Mark reingeschmissen und kommt nichts raus. Ja, es hakt. Aber ich glaube, wir könnten das oben einfach aufschließen und uns für lau.
warum, dass du das Gefühl hast, weil da liegt eine Schüssel mit Geld, ne? Es ist nicht mal dein Geld, was du da reinschweißt, aber du hast trotzdem den Drang, bescheißen zu müssen, zu sagen, nee, das hole ich mir selber raus.
Ich will immer viel. Und da wir hier keine Kamera haben, sondern einfach nur, können wir die jetzt so aufreißen, wie wir wollen.
Also bei mir steht die Frage drin, die ich dir stellen soll. Womit musst du aufhören?
Mit dem Rauchen.
Ja, aber lohnt das noch, Ina?
Kommt sehr gut an draußen, der Gag.
Nee, nicht
der
als
frauenfeindliche Gag.
Nein,
altersfeindliche, Altersshaming-Gag. Nein, ist natürlich, lohnt es noch. Ich habe immer gesagt, rauchen bitte nur bis 40. Und dann habe ich auch mal aufgehört zwischendurch. Und ich rauche auch nicht viel.
Ja eben, wie viel rauchst du? Du hast ja gesagt, 2 am Tag oder so.
2 und wenn wir Sendung haben, 10. Weil dann raucht man halt bis nachts um 4.
Ja.
Da fange ich halt um 9 oder um 10 abends an und dann bis nachts um 4. Oder wenn ich auftrete, rauche ich meine erste Zigarette immer nach dem Auftritt an dem Tag. Aber dann auch manchmal heimlich im Bus, weil Chefin darf manchmal rauchen im Bus.
Ja, aber warum dann damit aber
auch
aufhören?
Drei.
Aber warum denn damit aufhören?
Weil ich finde, Rauchen ist uncool. Rauchen ist echt kein Mensch. Rauchen ist so 80er und so scheif total. Und du hast ja sogar so ein riesen Eumel-Ding da.
Das ist uncool. E-Zigarette
das finde ich eben auch sehr uncool. Ich finde auch diese ganze Form und die Haptik.
Das ist alles
eklig.
Nur Scheiße. Ja.
Wann hast du angefangen zu rauchen?
15.
Das ist aber echt früh.
Richtig dumm, ich weiß. Richtig früh. Und richtig viel auch. Ja, auch von Anfang an eine Schachtel am Tag geraucht.
Wirklich?
Ja, und dann irgendwann zwei und so. Ja.
Mann, Alter. Ja. Hätte ich dich gar nicht, weil du bist ja so ein Typ, der so weiß, was er will. Und ich dachte, dass du Rauchen so scheiße finden kannst, dass du sagst, nee, also nee, lieber hacke ich mir die Hand ab, als dass ich jetzt weiter rauche. Nee, so schwach bin ich nicht.
Ich habe es geschafft, von Zigaretten auf dieses Ding umzusteigen.
Ja.
Weil es dann wenigstens, es stinkt okay. nicht, es riecht nicht scheiße, du hast diesen Teer nicht.
Und
du
diese
hast
kein Haptik,
Passivrauchen.
Ich habe es ja probiert und dann nuckelt man ja an so einem Metall oder ja. an so einem Plastikding rum.
Einfach nur Suchtverlagerung.
Und ich schaff's einfach, es ist eine komplette Suchtverlagerung.
Es dauert
ich hatte
eine Woche
dann
und
irgendwann
da
16 Milligramm Teer und Nikotin drin, weil ich mir immer höher und höher gekommen bin. Das muss doch irgendeine Befriedigung geben. Aber im Prinzip wollte ich das das Riechen und das Rauchen einer normalen haptischen ja. Zigarette und ich habe es nicht geschafft, umzusteigen. Und ich habe alles auch ausprobiert. Es gibt ja schon so halbe Zigaretten,
ja,
die so
und
Sachen reinstecken.
Und sowas. Ja,
ja, aber das ist mir alles zu albern.
Nee, ich habe das hat geklappt. Und das, da bin okay. ich umgestiegen, ist nicht besser.
Raucht deine Frau?
Ja.
Rauchende Eltern ist wirklich so
schlimm,
80er.
Ne?
Es
ja.
ist echt 80er.
Aber wir haben so einen Umschlag bekommen.
Ah, willst du den aufmachen? Wie viele Lappen hast du denn da jetzt gekriegt?
Da so
fünf Lappen voll?
Wir müssen gemeinsam Geschichte schreiben. Im Umschlag befinden sich kleine Zettel. Darauf sind teilweise wahre oder komplett erfundene Situationen geschildert und es wird eine Person genannt. Wir müssen entscheiden, was diese Person in der jeweiligen Situation machen würde und wie würde sich die Geschichte weiterentwickeln.
Okay, mach weg. Ich mach hier mal, du moderierst eine wichtige Preisverleihung. Millionen.
Ja, würde ich nicht. Niemand würde mich fragen, ob ich das machen will.
Das weißt du doch gar nicht.
Ich mache es beruflich.
Wir haben, das können wir kurz verraten, gerade Tim Melzer unten getroffen und der hat gerade für RTL große. Meinst du, hast du eben gedacht, der mag dich nicht?
Ja, bin mir hundertprozentig sicher.
Darf ich dich was fragen? Weil ich habe mich eben nicht getraut, das zu fragen. Kennt ihr euch?
Nein, haben wir uns noch nie gesehen.
Ich wusste nämlich nicht, weil ich dachte, wer bist du, dass du jetzt fragst, kennt ihr euch? Weil ich dachte, weil du ja viel in Hamburg bist und warst, ob ihr euch hier mal irgendwo getroffen habt.
Nee.
Aber wir sind so aufeinander geprallt, gerade zu dritt, als wir hierher kamen und haben dann gesprochen. Und ich habe kurz gedacht, ob jetzt Moritz wohl meint, dass Tim ihn nicht mag. Hätten wir mehr Zeit gehabt, hättet ihr euch, glaube ich, noch gefetzt.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns nur so 10 Minuten unterhalten.
Ja.
Aber aus irgendeinem Grund hat Tim Melzer so Themen angesprochen, bei denen ich denke, das Thema, da könnten wir jetzt 8 Stunden drüber diskutieren. Und wir haben verschiedene Meinungen.
Ja,
und wir sind
und
beide schon nach 2 Sätzen beide auf 180.
Wir kennen uns natürlich ein bisschen. Ich bin so ein bisschen sein Kumpel. Du kennst ihn dann nicht. Und du stehst damit, wie er vielleicht sagen würde, deinem blöden Hut. Sag ich jetzt einfach. Also ich kenne ja nun Tim.
Ja.
Der sagt dir so, ne? Oh, ich bin Kabarettist, wird er wahrscheinlich irgendwie so sagen.
Und ich bin immer Kabarettist. Ich bin für ihn so ein Moralapostel. Ich bin für die Leute ein Moralapostel.
Aus dieser Szene, die eigentlich das Gegenteil ist von dem, was Tim meint, aus welcher Szene er ist, glaube ich. Ich fand es jedenfalls spannend, zwischen euch zu stehen und zu sagen, würde man das jetzt laufen lassen, wird hier, glaube ich, jetzt was entstehen.
Ja,
du bist aber gut dran geblieben, fand ich.
Es wäre auch bestimmt interessant, aber es war von Anfang an klar, wir haben ja nur 4-5 Minuten, bevor wir jetzt wieder weggehen.
Bevor jemand sagt, so, wir müssen jetzt.
Warum reden wir denn jetzt darüber?
Naja,
ja,
wir haben direkt, wir sind
oft.
So hallo, hallo, hallo und dann ging es um welches Thema noch direkt? Cancel Culture.
Cancel Culture.
So.
Ich habe keine Ahnung, wie er darauf gekommen ist, aber es ging ganz schnell um Cancel Culture.
Doch,
ja,
er hat
wegen
eine Show
Sendung.
Moderiert.
Er hat eine Show moderiert und wo es immer eine Gefahr gab, es hätte auch sein können, dass Leute sagen, ey, das geht doch gar nicht mehr, aber so war es überhaupt nicht und er wurde gar nicht gecancelt. Gab auch keinen Anlass dazu, aber.
Woher kennst du Tim Melzer? Guckst du so Sendungen? Guckst du Kochsendungen?
Nee, gucke ich nicht, aber Tim Melzer, nee, ich wusste nur, als er anfing, das zu machen, war ja gerade der Hype von Kochsendungen und er war der Einzige, der cool war. Also ich kannte die alle nicht, aber von denen, die man so kannte, habe ich gedacht, ja, aber der Typ ist, der ist ja wenigstens cool. Der ist ja wenigstens einfach so ein Typ.
Wärst du lieber mit Tim Melzer oder mit mir befreundet?
Mit dir.
Also, Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm. Die zwei Finalistinnen schauen dich mit erwartungsvollen Augen an. Achso, du moderierst also diese Preisverleistung.
Ah, ja.
Es gibt zwei Finalistinnen, die schauen dich mit erwartungsvollen Augen an. Mhm. Die Spannung ist zum Greifen nah. Du verkündest den Namen, kreischen, große Freude, bis du merkst, das war der falsche Name. Du bist Barbara Schöneberger. Was machst du? Ich glaube, die Einzige, die mir sofort einfallen würde, sollte ich jetzt einen Namen nennen, die damit souverän umgehen kann, wäre Barbara Schöneberger.
Das ist ja auch für niemanden interessant, was wir glauben, was Barbara Schöneberger macht. Die Frage ist ja, was würdest du dann machen in der Situation?
überspielen, alles zugeben, sagen, wie doof ich bin. Aber so ist es halt, wenn man Ina Müller bucht, dann kriegt man auch Ina Müller so meine drei Gags wahrscheinlich machen.
Ja.
Mich 10-mal entschuldigen, aus Witz auf die Knie gehen, die Füße küssen, nochmal 3-mal sorry, sorry sagen und am nächsten Tag in der Bildzeitung sagen, ja, war halt so. Ihr braucht ja eh irgendwas für die Headline, hab mich halt verlesen. Könntest du dir vorstellen, für RTL was zu machen?
Ich habe was für RTL gemacht quasi, aber nur für so ganz. Also ich habe in einer Serie mitgespielt, die lief irgendwo bei RTL. Aber ich glaube RTL.
Habe ich mit dir deine Serie gesehen bei RTL?
Niemand hat das gesehen. Was aber auch daran lag, dass das war die zweite, keine besonderen Vorkommnisse mit Jürgen Vogel und solchen Leuten. KBV. Ja, keine Sau gesehen. Das ist ein Spartensender von RTL. Und dann gab es die zweite Staffel und der Start der Staffel war parallel zu dem Relaunch von dieser Plattform RTL Plus. Sie hat mir gesagt, nee, ist erstmal wichtig, dass wir die Plattform bekannt machen. Deswegen wurde diese Sendung nicht erwähnt. Keine Sau, die gesehen.
Wenn die jetzt sagen würden, wir haben hier so ein neues Quiz, so für deine Generation, wir wollen ein bisschen jünger werden.
Ob ich da moderieren würde?
Ja.
Ich würde mir, glaube ich, erstmal die Idee anhören, ja. Weil ich finde die Idee, mal ein Jahr lang nicht auf Tour zu gehen und mir nicht nonstop Gedanken darüber zu machen mit, oh, hoffentlich kommen genug Leute, wie kann ich denn noch machen, dass genug Leute kommen? Also solange die Idee nicht scheiße ist und ich irgendwie sagen kann danach, ja, das
guckst war doch du denn, cool. Guckst du Quiz?
Nee. Ich find's geil, aber nee.
Aber moderieren würdest du es?
Ja, voll.
Du bist ja voll verlogen auch ein bisschen.
Aber ich gucke, also, ich habe ja keinen Fernseher zu Hause.
Ja, aber Internet. Es ist doch wichtig, Dinge zu machen, auf die man Bock hat irgendwie.
Ja, ich hätte Bock, das zu machen.
Okay, und RTL gilt ja immer so ein bisschen als, naja, machen schon schlimme Sachen. RTL ist ja ein bisschen so die Bildzeitung des Fernsehens.
Voll, ne? Aber wenn RTL jetzt der Meinung ist, komm, wir geben Moritz Neumeier eine Sendung, ne? Dann geben sie ja Moritz Neumeier eine Sendung. Da weiß man ja auch
im Nachhinein. Also wäre schon gebauchpinselt dann.
Nee, da kommt ja einfach eine andere Sendung bei raus, als wenn du es Ingo, wie heißt denn der, Ingo Kranz?
Samperoni, wollte ich gerade sagen.
Krass blondierten Haaren.
Ja, ja, und wie heißt der denn nochmal?
Also eine ganz quakende Stimme, ich mag den, aber ich finde
Ingo Kranz. Ey, das wird beide den Ingo Namen nicht. Kranz ist gut.
Kranz,
irgendwas mit Guido.
Kranz. Guido Kranz.
So, Kranz.
So, Kranz.
Kranz.
So, wir wissen alle, wer gemeint ist.
So, also.
Das wird ja nicht, also wenn die mich fragen, dann würde ich das ja so machen. Das gibt ja immer noch so einen Piloten davor.
Ja, ich muss dir allerdings sagen, dass Guido Kanz für die Öffentlich-Rechtlichen moderiert hat und, glaube ich, genau so moderiert hat, wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen das mag.
Ja.
Wie wollt ihr es? So mache ich es. Und genau. So war das, so ist das und so bleibt das. Und dann ist das gut.
So, wenn ich gefragt werde, ey, hast du Bock, einen Piloten zu machen? Dann gehe ich da hin und dann mache ich den Piloten so, wie ich das gut finde. Und dann wird's, das ist der Grund, warum ich keine Sendung habe.
Ja, und dann käme die einzige Frage, die da eine Rolle spielt, und das ist die Quote. Und wenn die ausnahmsweise schlecht ist, weil auf einem anderen Programm vielleicht noch Fußball dagegen lief, dann war es das doch schon wieder für dich mit dem. Das ist halt eine leichte Welt, eine lockere, leichte Welt.
Aber ich würde kein Fernsehen machen, bei dem ich mir selber den Anspruch setze, dass es gut werden soll. Weil das wäre mir zu viel Arbeit. Das ist das, was du machst. Du machst eine Sendung und du willst, dass die gut wird. Und deswegen machst du das alles selber. Und das würde ich auch machen, weil ich ja will, dass es gut wird. Also ich würde nur Fernsehen machen, wie mein Agent immer sagt mit, es ist nicht deine Sendung, du moderierst das hier nur.
Mhm.
Das heißt, mein Anspruch ist, ja, ist doch okay.
Mhm.
Ja, was ist doch egal. Was ist, dann ist das jetzt so. Dafür habe ich aber keine Arbeit damit. Was wir meinen, wie ich Fernsehen machen würde.
Ich würde dann immer Panikattacken kriegen, wenn ich so wegsacken würde beim Moderieren.
Mhm.
Weißt du, wenn ich so denke, oh, nur noch 10 Minuten, dann ist hier zum Glück Schluss. Da würde ich direkt mit einer Panikattacke kommen.
Ja, aber dann musst du ja, du müsstest einfach, ich würde gerne irgendwas finden, was wenig Arbeit ist, aber Spaß macht. Ich habe zum Beispiel einen Piloten aufgenommen für eine Impro-Sendung im Fernsehen.
Wenig Arbeit ist, aber viel Geld bringt, das ist doch eigentlich das,
wo wenig du sagst. Arbeit, viel Geld.
Viel Geld, ein Jahr lang nicht tun und dann wieder auf Tour gehen.
So.
Mhm.
Was
könnte das sein? Gerne. Ein Buch schreiben, sehr erfolgreichen Bestseller schreiben.
Ganz ehrlich, also eine Quiz-Sendung moderieren, ne? Da bereite ich ja nichts vor. Da gehe ich ja hin, dann habe ich da ein bisschen Spaß vor der Kamera und dann fahre ich wieder nach Hause. Dann mache ich mir von Montag bis Donnerstag keine Gedanken drüber und Freitag ist aufzeichnen.
Also Kai Pflaume hat, finde ich, einen Traumjob. Der hat 5 verschiedene Quiz-Sendungen.
Ja, aber der nimmt das wahrscheinlich auch, der arbeitet auch voll viel dafür wahrscheinlich. Und lernt dann, macht dann so Vorrecherche und sowas.
Das kann ich mir nicht genau sagen, aber das muss er ja nicht.
Ja, dann
da ist
ja
eine riesige Redaktion, eine öffentlich-rechtliche Redaktion,
die
das alles vorbereitet. Und er hat einen sehr schönen Anzug an und er ist sehr sympathisch. Ja. Wir mögen ihn alle sehr. Ich mag Kai Pflaume wirklich sehr, auch als Typen. Und dann kommt er rein und dann hat er sein Board, wo er sein Desk-Dingsbums, wo er drauf guckt. Und dann sagt er so, Team A, die Frage ist, wir gucken uns einen Film an. Dann kommt entweder ein Film oder irgendwas kommt dann. Ja. Und dann sagt man, was meinst du, Guido? Was würdet ihr sagen? So, und dann fangen Guido und Ulrike an zu raten. Viel zu lange, da bin ich schon wieder raus. Raten. Ich schreie schon immer das Ergebnis in den Bildschirm rein. Und irgendwann sagen sie das, locken wir ein. Dann wird eingeloggt. Traumlos. Und dann ist ist B ist richtig. Nur noch 2 Punkte weg. Aber weißt du, wo mein Problem ist?
Wie man so viel Verachtung rüberbringen kann, ohne verachtend dabei zu klingen.
Aber weißt du, warum das so ist bei mir? Warum mich das so wenig interessiert?
Na?
Weil ich bin überhaupt kein Spielertyp. Weißt du, ich bin auch kein Gesellschaftsspieler. Mhm. Mensch, ärgere dich nicht.
Du bist nicht so kompetitiv. Also keinen Bock auf Wettbewerb.
Das ist schnell genug. Nee, ich bin überhaupt kein Wettbewerbsmensch.
Ja, dann ist Quiz halt.
Das interessiert mich überhaupt nicht, wer da gewinnt.
Aber ich muss mich auch nicht interessieren. Ich will es ja nur wegmoderieren.
Ja, ja.
Also
du willst doch nicht dein Gesicht dabei verlieren.
Nee, aber also ich glaube auch nicht. Also ich habe ja Bock, richtig gut zu sein in meinem Job in ein paar Jahren.
Oh. Wenn ich aber da in welchem Job? Im Bühnenjob oder in Buchschreibejob oder in.
Nee, auf der Bühne. Also ich weiß auch jetzt, ich mache jetzt so 2-3 Jahre, mache ich ganz gute Programme, aber ich habe ja nicht die Muße und die Zeit, um da wirklich dran zu arbeiten. Das mache ich dann, wenn die Kinder sich nicht mehr für mich interessieren. Ja, und dann lege ich richtig los. Und bis dahin, ja, moderiere ich ja auch ein Quiz.
Dann erlebst du halt nichts mehr, dann sind die Kinder raus. Du sitzt da im Wendland auf deinem Hof, deinem Resthof neu ausgebaut. Ja. Und nichts passiert mehr, zoffst dich mit deiner Frau.
Karriere machen.
Aber wo sollen dann noch die Infos herkommen, um ein gutes Bühnenprogramm zu machen? Es muss ja was passieren, außer dass die Butterpreise höher geworden sind.
Ja, dann kann ich ja wieder losgehen und was anderes als die Familie erleben.
Eine neue Familie erleben. Das ist für Männer ja immer noch mal hier möglich.
Das habe ich nie
verstanden. Und
dann
hast du was zu erzählen.
Das habe ich nie verstanden.
Sich den ganzen Scheiß noch mal antun.
Ja.
Ich auch nicht.
Eine Familie durchbringen
also
und dann noch mal von vorne anfangen. Das ist das Dümmste, was du machen kannst.
Und möglichst noch eine Frau, die genauso aussieht wie die, die er gerade verlassen hat. Wo war denn das gerade noch, wo ich dachte, da heiratet der doch wirklich, war das nicht Dieter Bohlen, dessen Frauen immer komplett gleich aussahen und
aber
auch
jünger.
Relativ gleich gesprochen haben, einfach nur in jünger.
Ja.
Oh, und ich finde auch immer, wenn... Also dieses sich kennenlernen ist ja immer dann irgendwie kribbelig und gut, ne? Mhm. Aber es ist dann auch am Anfang einfach alles schwierig, je älter man wird und denkt, oh, jetzt gut, jetzt ziehe ich mich hier aus, so okay, take it or leave it, so ist es nun halt. Dieses zum ersten Mal dann auch den ganzen körperlichen Scheiß, die ganzen Ängste, die ja dann dabei sind, ja, wir müssen aber jetzt heute machen, wir haben uns jetzt 4-mal getroffen und hatten immer noch keinen Sex, das geht nun aber nicht, ja, muss man alles machen. Und dann bist du mit allem fertig und mit allem durch und alles war gut. Irgendwie so, jetzt kann man Beziehung machen und dann sich irgendwann wieder trennen und den ganzen Scheiß nochmal. Und was machen deine Eltern und wo sind deine Geschwister und was machen die so und wo arbeiten die und auf welcher Schule warst du denn? Ja. Alles nochmal fragen. Ich hätte keinen Bock mehr darauf.
Ja, aber ich habe das Gefühl, ganz viele Leute sind mit sich selber so unzufrieden, aber wenn man das nicht zugeben kann, ist man dann mit dem Partner oder der Partnerin so unzufrieden und dann sucht man jemand Neues, weil man denkt, ja, aber dann wird vielleicht besser und dann ist man wieder unzufrieden und dann sucht man die nächste Person.
Ja.
Wie lange bist du schon mit deinem Partner zusammen?
Lange. Ich müsste jetzt nachreden.
Ungefähr. Ist es 3 oder sind es 30
13.
Jahre? 13 Jahre. Mhm. Aber nicht verheiratet.
Nee, also wenn...
Warum nicht? Einfach nur so nicht? Oder?
Ja, ich möchte eigentlich nicht heiraten im Leben, weil ich den Benefit nicht so richtig sehe. Also wofür? Damit jemand sagt, ich schwöre?
Ja, ich fand, deswegen haben wir geheiratet. Deswegen... Mir war dann da noch nicht klar, dass ich auch einen großen Benefit sonst noch habe.
Ja, okay.
Also steuerlich und so.
Ja.
Und auch Krankenkasse.
Ja, den wollte ich auch nie. Das wollte ich eben auch nie, weil ich immer, ja, da haben wir einen tollen Sozialstaat, das kann man auch mal sagen an der Stelle.
Da geht CDU, ey. Weil das dieses Konservative, die Familie ist wichtig. Ja, finde ich auch so eine Familie.
Man muss einfach sagen, wir leben ja sehr unkonventionell, also auch nicht zusammen, jeder in seiner Bude. Und ich habe aber seit 30 Jahren gesagt, irgendwie zusammen wohnen und so, das ist nicht so meins. Und ich nehme halt eine Beziehung auch als, ich brauche keinen Alltag. Ich habe genug Alltag, ich habe meinen eigenen Alltag, alles scheiße genug. Mhm. Ich muss nicht noch den Alltag mit der Beziehung erleben. Und ich halte das gerne frisch und ich verabrede mich gerne und ich versuche es, glaube ich, so lange wie möglich rauszuzögern. Sozusagen, oh, jetzt kommt er wieder.
Wir machen es andersrum.
Und ich fand immer schrecklich, das sagst du sofort, ich fand es immer schrecklich. Ich hatte Beziehungen, wo ich manchmal gedacht habe, oh, geh doch mal weg. Also wo ich auch, ich habe ja zusammen gewohnt. Es ist ja nicht so, dass ich mir das alles nur überlege und denke, es könnte so sein. Sondern ich habe zusammen gewohnt. Ich hatte immer Momente, wo ich denke, oh, jetzt ist der immer da. Oh, jetzt ist der wieder, oh, jetzt geht er. Ja, du gehst jetzt mal weg. Oh, jetzt ist er mal weg. Ich werde mir jetzt einfach einen Rotwein aufmachen und Fußnägel auf dem Sofa schneiden. Und eine Serie gucken, Sex and the City gucken, sowas. Und dann habe ich gedacht, ich möchte nie wieder erleben, dass ich mir wünsche, dass ich mir den anderen wegwünsche.
Nee, das ist,
dass der mal weggehen soll. Aber es ist doch normal in Beziehungen, dass man sich auf den Sack geht manchmal, weil der Kuh nicht isst oder trinkt oder so.
Ja, voll.
Man aber arbeitet sich ja schon ein bisschen aneinander ab.
Ja, dafür ist es ja auch da, ne?
Ja, aber...
Also irgendwo muss man dann Stress ja lassen. Und wenn für beide klar ist in den Situationen, ja, das hat nichts mit dir zu tun, aber ich bin gestresst und irgendwo muss es abbekommen und ich will die Kinder nicht. Ja. Deswegen kriegst du das jetzt ab?
Wäre ich halt ungern die Frau dann in dem Moment, ne?
Warum?
Damit ich jetzt hier dein Rambock bin für, ich habe gerade Stress und jetzt kriegt die Frau das gerade mal ab. Das wäre ja dann ich.
Ja, aber aufgenommen ist es andersrum. Ja. Das ist ja der Deal. Muss ja schon in beide Richtungen funktionieren, sonst klappt es nicht.
Aber ist es so?
Das ist mehr andersrum. Es ist mehr so, dass ich der Rambock.
Bist du ein bisschen der Chef eigentlich denn so mehr so, weil du das Geld nach Hause bringst?
Mm-mm. Nein, gar nicht.
Geht deine Frau damit eigentlich ganz gut um? Weil der coolere Part ist ja schon, der Künstler zu sein, der reist, auf der Bühne steht und Geld verdient, als die Mutter von drei Kindern im Wendland.
Ja. Also es führt immer wieder zu Diskussion und so ein bisschen selbst hinterfragen, weil wir ja auch immer zurück in diese Rolle fallen von, ja, ich bin der, der Geld verdient und sie nicht. Mhm. So, klar, sie irgendwann dann schon, wenn das alles fertig ist, aber und ist halt so, wir haben so ein klassisches Familienmodell.
Und habt ihr ein gemeinsames Konto, wo sie ran sich so viel Schuhe kaufen kann, wie sie will, oder sagst du schon mal,
ja, Schuh kaufen
hast du die
ist da
Schuhe
kein
nicht
Thema.
Schon mal?
Nee, aber
hast du so ein ähnliches Paar nicht schon?
Nee, wir haben ausschließlich, also alles an Geld ist unser Geld. Also nicht nur sowieso rechtlich gesehen, sondern gibt nur ein Konto und da ist das Geld drauf für uns.
Ertappst du dich manchmal dabei, wie du heimlich mit deinem Zeigefinger so über die Kontoauszüge gehst?
Nee, es ist eher andersrum. Das ist eher, dass sie dieses Gefühl nicht los wird von, ja, aber das hast du ja verdient, das Geld.
Ja, ich könnte das nicht.
Ich bin in der Luxussituation, dass ich einfach sagen kann, ja, aber also das ist einfach unser Geld. Ja, ich kenne auch dieses andere Gefühl nicht. Also ich weiß nicht, wie das ist, wenn man kein Geld verdient und die andere Person verdient Geld. Das
aber das heißt, hast du eine Kreditkarte und heißt das nicht auch, dass alles, was du denn kaufst, erscheint ja auch irgendwo. Kann ja, jeder kann ja dann da reingucken.
Ja, aber was kaufe ich denn? Das ist ja keine schlechte Sitcom aus den 90ern. Oh nein, die Sex-Hotline.
Aber die muss man gar nicht mehr bezahlen, ne? Das ist ja, erscheint ja gar nicht mehr.
Aber abgesehen davon, dass sie nie auf dieses Konto guckt, können sie das da, ja, kann alles da auftauchen. Aber.
Aber Rieke, klar, was waren denn hier diese 234? Naja, man hat schon festgestellt, dass der Großteil, also auf Platz 1 im Ranking der Ehestreits sind, es geht um Geld.
Ja. Ist ich kann mir vorstellen. Man das Gefühl,
und
ja,
wenn ihr jetzt noch ein Haus baut und drei Kinder habt, also ich hätte da schon die Düse gehen manchmal.
Ja, aber es ist, glaube ich, eher das, nicht das Geld, sondern eher die Aufteilung von also. Ich arbeite und sie nicht. So, und das ist jetzt, über Corona war das anders, aber jetzt versuchen wir das Stück für Stück so umzuarbeiten. Also jetzt in den nächsten Jahren ist es so, dass ich auftrete, aber in den Semesterferien und sie studiert das Semester durch und ich bin zu Hause. Mhm. Ja.
Ich bin sehr gespannt, ob ich noch mitkriege in meinem Leben, wie weit es, wie es bei dir noch so weitergeht dann.
Das weiß ich auch noch
nicht. Ob dann nicht doch irgendwann die Nachricht kommt, berühmter Quizmoderator getrennt nach 30 Jahren Ehe.
Ach, das wollte ich sagen, genau. Unser Plan ist, wir machen das andersrum. Wir machen jetzt, wir haben ja nun mal jetzt ziemlich sofort ein Kinder bekommen und sind zusammengezogen. Und wir haben geheiratet, weil ich fand es einfach eine schöne Geste zu sagen, ey, lass eine Party machen. Und es ist ja eigentlich nur, dass man sagt, pass auf, natürlich können wir uns trennen, das kann ja mal passieren. Mhm. Aber ich schreibe dir hier einmal auf, dass ich dir verspreche, so viel dafür zu tun, wie es geht, damit wir zusammenbleiben. Und mehr ist das dann auch nicht.
Habt ihr wie heißt das denn nochmal immer? Es gibt doch so einen Vertrag, den man
ja,
macht.
Ja, sind wir noch dabei, den zu machen. So einen Ehevertrag. Weil wenn man da so, das wusste ich auch nicht. Man schreibt da, klar schreibst du rein, Geld, Geld, Geld. Aber zum Beispiel können wir da jetzt reinschreiben, dass ich oder dass wir beide sagen, es ist uns besonders wichtig, dass die Kinder nachmittags so viel wie möglich zu Hause betreut werden und nicht in irgendwelchen Einrichtungen. So, und das schreibt man da rein.
Damit das habe ich ja noch nie gehört.
Ja, damit ich nicht später sagen kann, ja, ich zahle aber nicht, sie könnte ja Vollzeit arbeiten.
Ja, also ich wundere mich nur immer, ich höre ja, also in meinem Alter wird dir sicher viel scheiden gelassen. Man kriegt ja so mit Mitte 50 den Rappel häufig. Die Kinder sind dann, du hast nichts mehr, wo du zusammen drauf guckst. Das Haus ist gebaut, der Baum ist gepflanzt, die Kinder sind aus dem Haus.
Ja.
Und dann wird sich ja immer so gewundert, ne? Denn dass der Mann dann, der ist dann irgendwo Vorstandsvorsitzender von VW und wundert sich, die Alte will jetzt echt die Hälfte von meinem Geld. Mhm. Aber die Alte hat deine drei verschissenen Kinder großgezogen, hat auf ihre eigene Karriere verzichtet.
Jeden Cent nur für die,
war immer da, wenn einer Fieber hatte, während du dich ausgelebt hast, nach Thailand geflogen bist, deinen Vorstandsvorsitz gut bezahlt bekommen hast. Ich habe es ermöglicht, dir den Rücken freigehalten, damit du so viel Geld verdienen kannst. Gib mir die Hälfte ab und bitte, ich möchte kein schlechtes Gewissen deswegen haben. Ich möchte eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Ja. Und dann kannst du ja Weihnachten mit den Kindern feiern. Ich nehme das Geld.
Genau.
Würde ich dann, glaube ich, sagen.
Einmal das,
weil das verstehe ich nicht, diese Verwunderung und dieser Hass und was Menschen sich dann manchmal, Männer, ich sag's jetzt so, weil es sind nun mal auch 97% Männer, die dann gut verdient haben, sagen, ey, jetzt zieht die mir hier echt die Hosen aus, ne? Ja, bitte.
Denkt, ja, das, aber du hattest die Hosen auch alleine an. Ja, wirklich. 30 Jahre lang. Also.
Ich habe sie dir auch hochgezogen, jetzt ziehe ich sie dir eben auch wieder aus. Bist mit mir hochgefahren, die liebe Hose, und jetzt fährst du auch wieder mit mir runter.
Ja. Ich könnte jetzt natürlich sagen, ja, so wäre ich nicht, aber keine Ahnung. Leute sind ja anscheinend so, die vorher gesagt haben, so wäre ich nie. Deswegen müssen wir so einen Ehevertrag machen, in dem auch drinsteht, für wie viele Jahre ich zum Beispiel unterhaltspflichtig bin, und zwar so lange, damit das auch ausreicht, dass sie diese Ausbildung fertig machen kann oder was auch immer. Schon schlau, das zu machen.
Ja, es ist schlau, sehr schlau. Das, weil ich habe ja immer gesagt, hört doch auf mit dem ganzen Heiraten. Mein Vorschlag war immer, es hängt doch im Hotel immer an der Tür so ein Frühstücksding, ne, wo man steht, wenn man gekochte Eier, gebratene Eier, bla 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 bla. Und dann müsste man einfach zum Notar gehen, Mann und Frau, und sagen, wir würden jetzt schon mal gerne sagen, die Kinder gehen dahin, die Kinder haben den und den Namen. Wenn wir uns trennen, dann machen wir das so und so. Wir schwören hiermit, dass wir uns nicht streiten werden, denn wir legen hier jetzt schon mal alles fest. So viel Prozent für den, so viel für den. Und ich finde es einfach wichtig, mir ist mein Auto wichtig, dann nimm du das Haus. Das wird alles vorher geklärt. Aber dafür bräuchte man ja nicht zu heiraten. Das könnte man ja ganz klar notariell machen, als Vertrag quasi.
Ja.
Und wenn der Streit losgeht, kann man sagen, nee, hör zu, Karl-Heinz, wir haben das hier alles offen. Es steht hier. Fang nicht jetzt an zu diskutieren. Ich glaube, das würde viele Tötungsdelikte auch verhindern.
Ja.
Ja. Hast du schon mal jemanden so gehasst, dass du kurz überlegt hast, wenn es jetzt die Möglichkeit gäbe, einen Killer zu organisieren, dann würde ich den jetzt bestellen? Dass du jemanden so gehasst hast?
Nee, ich glaube nicht. Ich kann mich jetzt an niemanden erinnern. Du?
Ich mich auch nicht, aber manchmal sieht man so amerikanische Filme.
Ja, oder so einen Schritt davor. Warst du auf jemanden so wütend, dass du gedacht hast, wäre ich anders, ich würde dir jetzt so sehr in die Fresse hauen, wie ich kann?
Ich hatte mal einen Moment in meinem Leben, wo ich gedacht habe, wenn ich jetzt ein Messer gehabt hätte, hätte ich zugestochen.
Krass.
Ja, fand ich auch. Und das hat mich wirklich lange Jahre, wo ich dachte, ich hätte vorher immer gesagt, ich könnte nicht töten. Aber seitdem wusste ich, in bestimmten Momenten könnte ich's. Also von daher würde ich mich da nicht freisprechen, ob ich nicht...
Ja, das ist eine krasse Erkenntnis.
Ja, fand ich auch. Also auch bestimmt 20 Jahre her. Ah.
Das vergisst man auch nicht über sich selbst.
Nee, deswegen habe ich manchmal, wenn ich jogge, zum Beispiel spät, wenn es dunkel ist, auch mal so ein Messer vorne in meinem Pulli drin und so. Und ich wüsste jetzt, ich kann das. Also Vorsicht,
ich
da draußen.
Also
Vorsicht da draußen, sie kann's.
Nicht mal, weil ich irgendwie denke, oh, moralisch, sondern ich glaube, ich könnte im Affekt so handeln, dass ich auf jeden Fall jemanden umbringe.
Ja.
So, aber jetzt wollte ich das noch sagen. Unser Plan oder der Plan meiner Frau, den ich auch ganz gut finde, ist, wir machen das andersrum. Wir ziehen jetzt diese Kinder groß und dann ist dieses Haus und sind eine Familie und dann ziehen die Kinder aus und dann ziehen wir auseinander. Dann haben wir zwei Wohnungen und führen quasi eine Beziehung, so wie du jetzt und dein Partner.
Ja, aber gerade im Alter, finde ich, ist man doch schnell alleine. Ja, da macht's halt
also wenn die Kinder ausziehen, ne,
ja, dann zieht ihr auch nicht mehr aus.
Dann sind wir halt Mitte 40.
Ja. Würdest du dir eigentlich heimlich für dich irgendwas wünschen, was deine Kinder machen sollten?
Nee.
Also im Sinne von, ich würde mir so sehr wünschen, dass einer in einem Philharmonieorchester irgendwie mitspielt oder dass einer Jura in London studiert oder dass eins meiner Kinder nach Neuseeland zieht und da heiratet, damit ich den oder die da immer besuchen kann?
Nee, nachdem ich zu Hause jahrelang, auch gar nicht so lange, aber die ersten Jahre, nachdem ich entschieden habe, ich möchte auf der Bühne stehen, nachdem das drei Jahre lang ganz schön Struggle war und mir immer gesagt wurde vorher, Hauptsache, du bist glücklich. Hauptsache, du bist glücklich. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, ich möchte nicht studieren, ich gehe auf die Bühne. Und hieß es, ach so, ja, Hauptsache, du bist glücklich, aber du musst schon studieren. Da habe ich gemerkt, nee, eigentlich ganz im Ernst, die Kinder sollen machen, was sie wollen. Hauptsache, sie sind damit zufrieden. Also wenn du schon, wenn du damit wirklich glücklich bist, ja, das ist doch für mich egal. Hauptsache, du bist so glücklich, dass ich mir nicht andauernd angucken muss, dass du traurig bist.
Hast du nicht noch einen Zettel da drin? Du hast ja zwei, ich hatte jetzt einmal die
Dings. Ach so, Dings, ich hatte doch zwei, ja, zweite. Ich wollte du dir auch. Jetzt musst du ja auch noch rein. Du musst
aber
ja
du
noch.
Liest erstmal, wer unten steht, wer du bist, weil ich finde das logischer zu wissen, wer man ist mit und dann kommt die Frage. Unten steht ja immer, du bist Mann.
Du bist Oliver Kahn. Du bist schon 5 Minuten zu spät und auf dem Weg zu einer Pressekonferenz in Hundekacke getreten. Weit und breit kein Wasserhahn, keine Taschentücher, keine anderen Schuhe. Was machst du, Olli?
Sag du mal als Olli Kahn.
Als Olli Kahn weiß ich, glaube, ich würde die Schuhe einfach ausziehen und davon ausgehen, dass mich niemand darauf anspricht, weil ich bin Oliver Kahn.
Ich würde es, glaube ich, so handeln, wie wir es mit dem Zug in der letzten Woche gesagt haben. Ich würde reinkommen und sagen, Entschuldigung, ich bin in Hundescheiße getreten, es wird hier gleich richtig doll stinken. Entweder sagt jetzt irgendjemand, er nimmt meine Schuhe und spült das hinten im Klo ab. Ich werde es selber nicht tun, sonst muss ich mich übergeben. Oder ich gehe jetzt so in diese Pressekonferenz und wir gehen, müssen da alle gemeinsam
durch. Ja, auf Socken.
Oder ich bin Olli Kahn und sage, ich bin zigfacher Millionär, was scheiß auf diese Schuhe und schmeiß sie einfach in den nächsten Mülleimer.
Ja, oder lass sie da vorne stehen und sag, irgendjemand muss sich darum kümmern, aber ich habe jetzt eine Pressekonferenz.
Aber ich bin es nicht.
Jetzt auf Socken, Leute.
Ich bin Olli Kahn.
Ich bin Olli Kahn.
Ich muss immer so lachen, wenn in den Zeitungen mal Riesenaufmacher steht von Kloppi Klopp, Jürgen Klopp. Ja. Wenn es wieder riesige Überschriften, Jürgen Klopp amüsiert die komplette Pressekonferenz und so. Und dann hat Jürgen so ein Mini-Mü-Gag gemacht mit Hihihi, I'm the normal one. Oder irgend so ein Minispruch. Ja, ja. Und es werden ganze Schlagzeilen drum gebaut. Und ich gucke es auch noch und ich Idiot klicke es auch noch. Und dann kommt einfach nur irgendwas, ach so, ja, so ein so ein kleines Lüftchen irgendwie. Aber ich bin Oliver Kahn. Das muss nicht toll sein, so Lothar Matthäus oder Oliver Kahn oder so zu sein.
Meinst du?
Also ich bin Lothar Matthäus.
Ja, aber das.
Ich, Lothar Matthäus.
Ja, aber das meine ich mit dem, was ich am Anfang der Folge gesagt habe. Der ist ja denn, der ist ja für die Leute, er ist ja für sich, der ist ja Lothar Matthäus. Aber er ist ja für alle anderen Leute, ist er, er ist ja, Lothar Matthäus ist ja ein anderer Lothar Matthäus, als Lothar Matthäus für die Leute ist. Das muss doch auf Dauer die Hölle sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel merke, so, jetzt zum Beispiel heute mit Tim Melzer. Mhm. So, warum er das gesagt hat, was er gesagt hat, ist, weil er kennt mich da irgendwie aus dem Internet als Woker, Vorzeigelinker, der so eine moralisch richtige Meinung hat.
Oh, was du da alles reininterpretierst. Ein bisschen ungerecht, Tim.
Ja, es ist ungerecht, Tim Melzer gegenüber.
Was du als Schwingungen wahrgenommen hast.
In diesem Fall ist Tim Melzer einfach der, der die letzten 35 Begegnungen dieser Art für mich repräsentiert. So. Jemand, der so, der irgendwas von mir gesehen hat und dann dachte, das ist überhaupt nicht meine Meinung, der labert Scheiße. Und dann ist das Thema weg und dann trifft mich jemand zum allerersten Mal. Aber was noch kommt mit ist, ach Gott, ja, der ist ja so und so mit dieser Scheißmeinung. Mhm. Und dann wird mir irgendwas, irgend so ein gesellschaftlich-politisches Thema vor die Füße gelegt, wo jemand davon ausgeht, dass ich die und die Meinung dazu habe und das auch gar nicht wichtig ist, ob ich mich dazu äußere. Mir muss nur suggeriert werden, ja, das ist übrigens dumm, was du damals gesagt hast. Ich weiß nicht mal, um welches Thema das geht. Und dann ist die Begegnung vorbei. Und ich gehe danach weg und denke, ja, ich habe gerade Tim Melzer getroffen. Den habe ich sehr oft im Fernsehen gesehen. Ich dachte, der ist richtig sympathisch. Und mein Gedanke ist, ich glaube, der fand mich scheiße.
Ja, aber
und dann
Tim,
ist es einfach Enttäuschung für mich.
Verstehe, aber Tim ist ja niemand, den man im Fernsehen guckt und sagt, der ist sympathisch.
Voll.
Nee, also Tim findet man crazy und wow, wie der drauf ist.
Ja, aber das ist für mich
und
sympathisch.
Den kann ich drücken und den kann ich aber auch umschmeißen. Also im Sinne von, an den könnte ich mich abarbeiten.
Das ist ein richtiger Typ.
Und man mag sich so, aber nicht, weil ich sage, der ist sympathisch. Und ich glaube, sympathisch ist das Wort, was im Ranking nicht mal unter den ersten 10 ist bei Tim Melzer.
Nee, aber für mich ist
ein Typ. Der ist.
Ja, aber das ist sympathisch für mich. Dass Leute so, die sind einfach so. Und dann ist da eine Kamera und dann ist da eine Öffentlichkeit und die sind trotzdem so, dass man denkt, ja krass, du hast das Gefühl, ob das nun stimmt oder nicht. So, du ja auch. Du bist einfach, du bist so wie
eine
du bist.
Eine von uns.
Und es gibt voll viele
Tim
Leute.
Tim ist eine von uns und ich bin eine von uns.
Ja, es gibt so Leute, die guckt man im Fernsehen an und denkt, das ist nicht so glatt gebügelt. Da weiß man, Leute finden das, da gibt es auch Leute, die finden das scheiße. Mhm. Und die Person, so wie du im Fernsehen, strahlt aber aus, ich habe es mir egal, ob du das scheiße findest. Guck mal, ich bin hier, so wie ich bin, weil das ist mein Ding.
Aber wie kriegen wir denn jetzt raus, was, wie, ob du da jetzt was, das ist ja sehr watzlawickig, was du da gerade erzählst. Weißt du, so nach dem Motto, er hat das und das gesagt, ich war ja nun dabei, ich habe ja gehört, was er gesagt hat und ich habe aber auch gerade gehört, was du alles reininterpretiert hast. Ich
sag, er ist nur ein Gefäß für die letzten 20 Getränke, die mir nicht geschmeckt haben.
So, und das tut mir jetzt für ihn ein bisschen leid, weil vielleicht hat er das alles gar nicht so gedacht, aber für dich tut es mir auch leid, denn du fährst jetzt nach Hause und wirst 10 Jahre lang sagen, Tim Melzer findet mich scheiße. In 10 Jahren seht ihr euch dann irgendwo wieder und dann wird er sagen, hey, ich fand dich nie, wieso denkst du das? Das ist so schrecklich, sowas.
Ja, aber das nennt man fehlender Selbstwert.
Ja, ja. Wie heißt
Minderwertigkeitskomplex.
Das, wo Watzlawick sagt, ich will mir eine Bohrmaschine beim Nachbarn ausleihen und da ist aber Mittag, bestimmt wird der schon schlafen, wenn der steht, wird der sauer, dann findet der mich doof, aber kann mich mal, ich finde den auch doof und dann klingelt man am Ende doch und sagt, behalt deine scheiß Bohrmaschine.
Genau.
Sowas hast du gerade mit Tim Melzer gemacht.
Ja, Minderwertigkeitskomplex in der Öffentlichkeit ausgelebt.
Das tun wir jetzt, da müssen wir bis zur nächsten Folge noch irgendwie da, das kriegen wir noch raus. Das mache ich. Darf ich für dich nachher fragen, ja, per SMS und sagen, ich habe mich heute mit Moritz im Podcast gefragt, ob du ihn scheiße fandst, Tim, oder...
Ja, und dann lies mir doch bitte in der nächsten Folge...
Und was machen?
Lies mir in der nächsten Folge die Antwort vor.
Erstens kriegen wir raus, ob er dich kennt, aber irgendeine Assoziation, das ist doch der Typ, dieser linke Fuzzi, wo alles, was der findet, finde ich nicht, ob er das wirklich denkt und ob er...
Nee, alles nicht. Ich glaube, es ist meistens nur ein einziger Punkt, mit dem man... Kennst du das nicht, dass man so Leute im Fernsehen sieht oder über irgendwas sieht und dann denkt, boah, das ist Blödsinn. Und dann ist das für diese Person, dass er die Person, die das und das findet.
Ja, aber so ein ordentliches Vorurteil, habe ich irgendwann auch festgestellt, spart ja auch eine Menge Zeit. Eben. Bis dann jemand auch zu mir in die Sendung kommt, es gibt noch viele Namen, wo ich gesagt habe, ich will nicht, dass der oder die kommt und ich die dann oder den dann gut finde. Ich möchte weiterhin mein Vorurteil aber behalten und sagen, der ist so und so, bitte, ich will den nicht da haben und nicht einladen. Manchmal kommt man nicht drum hin und jedes Mal sagt man, oh, das ist aber nett. Das ja, ist ja wirklich nett.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das alles ein Missverständnis war, so, aber jetzt...
Wir klären das für die nächste Folge auf, haben wir was zu tun. Vielleicht wird es zwischen euch dann die große, lange Freundschaft. Und wir gehen beim nächsten Mal, gehen wir bei Tim noch in der Bullerei essen, damit wir was rauskriegen. Was mich ja hier wundert, wenn ich ehrlich bin, ist, wir sitzen hier in einem Podcast-Studio und das würde mich jetzt rasend machen, wenn ich diese Sendung vorbereitet hätte, jetzt wie unsere Redakteure da vorne. Ja. Ne? Und über uns scheint ein Fitnesscenter zu sein, wo die Gewichte im Halbminutentag auf dem Boden knattern.
Ja.
Würde ich ausflippen.
Würdest du da sagen, boah, ist das nervig?
Ja. Ich bin
Was
halt,
nervt dich so richtig?
Ja, das. Geräusche. Ich höre einfach so gerne. Ich bin so geräuschempfindlich und ich höre so gerne. Und ich finde, die Welt ist einfach zu laut. Mhm. Das geht los beim Gehupe draußen.
Ich meine, du wohnst auf einer langen Reihe.
Ja, also. Ich wohne auf einer langen Reihe. Und es wird ständig gehupt. Ja. Die lange Reihe steht still. Es gibt nun mal nichts mehr, wo du rein- oder abbiegen kannst. Du stehst einfach da, wenn der Bus ein- und auslädt, dann steht der Bus und du stehst dahinter. Warum hupst du, Arschloch? Ich stehe auf dem Fußweg neben deinem scheiß SUV und du hupst mir in meine empfindlichen Ohren rein. Ich verstehe das einfach nicht. Es geht doch deswegen nicht schneller. Und dann zeige ich auch, lustigerweise hat das neulich Olli Schulz gemacht, der hupte, ich habe ihn aber nicht erkannt und habe den so böse und mit Stinkefinger und dann, das erzählt er jetzt in der Sendung. Ich habe dich übrigens neulich angehupt in der langen Reihe, weil ich so wütend war, ich erschrecke mich dann so. Alles ist zu laut. Ich habe das Gefühl, Laubbläser werden statt leiser. Man könnte ja mal dran arbeiten, wenn es schon Laubbläser geben muss. Warum nicht ein bisschen leiser? Aber das ist doch die Aggression eines jeden Gärtners, der einfach sagt, geben Sie mir bitte den lautesten, egal wie teuer, ich brauche den lautesten Laubbläser, um meine 8 verschissenen Blätter irgendwo von Ecke zu blasen, anstatt die kurz mit dem Besen zusammenzukehren. Lautstärke nervt mich einfach so doll.
Oh, aber dann wohnst du ja auch falsch. Da, wo ich wohne, hört
Beispiel.
Man nichts. Nichts.
Ja, aber das
Vögel.
Bei mir, ja, das würde ich, für meine Psyche ist es sehr gut.
Ja,
dafür habe ich eine Datsche an der Nordsee und da bin ich und da atme ich nur.
Ja.
Ich wohne ja im Altbau und Altbau ist sehr hellhörig und meine Nachbarn, die über mir wohnen, die wohnen. Also die arbeiten so nicht mehr und die wohnen von morgens 6:30 bis abends. Und das ist schon hart für mich, wenn denn Schuhe nicht ausgezogen werden und wenn Fernseher zu laut gedreht werden. weil die Tochter gesagt hat, Mama hört nicht mehr so gut, wir brauchen jetzt eine Dolby Surround Anlage und so. Das macht mich schon mürbe, muss ich sagen. Geräusche. Aber das, wenn wir dabei sind, was nervt richtig, das nervt mich. Sachen, die tropfen, die bollern, so wie hier jetzt. Heizungen, die pfeifen, weil sie nicht entlüftet sind. In Hotels vor allen Dingen. Darf ich noch was sagen, was ganz doll nervt?
Ja.
Ich habe so einen mir nicht ganz erklärbaren Taubenhass in mir. Und ich hoffe bloß, wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, was es hoffentlich nicht gibt. Und es ist ja unwahrscheinlich. Aber sollte es das geben, weiß ich, dass ich als Taube wiedergeboren bin.
Tauben?
Werde. Ich hasse Tauben.
Ah gut, okay, als ja in der Stadt.
Aber ich wohne natürlich in der Stadt. Wir haben ja, nur die Punks. Klar. Weißt du, das sind nur die Punks unter den Tauben. Und die einfach sich...
Aber ja, wir haben... Es gibt auch...
Ich sehe die in so Hinterhofschächte, 100 Stück übereinander, nur bumsen und fressen und wieder bumsen und fressen und immer so fleischig wegfliegen und ranfliegen und so flattern. Und das triggert irgendwas in mir, wo ich immer denke, das muss ja von irgendwoher kommen.
Es erinnert an Ratten. Und ich glaube, das ist so ein menschliches Gefühl.
Aber was daran erinnert an Ratten?
Dieses Gewusel.
Dass da so 20 übereinander hocken.
Ja, ich glaube, das ist dieses Gefühl von, da ist zu viel kleines Zeugs aufeinander und es wuselt und wimmelt und das macht krank und da muss man aufpassen. Da hat man so ein.
Ich traue mich auch gar nicht, das laut zu sagen, weil es ist so ungerecht irgendwie. Aber ich hasse sie so abgrundtief. Ich habe so einen Ekel vor Tauben. Taubenekel und Überempfindlichkeit, was Hören angeht.
Ich habe die nie wirklich beachtet, weil es so viele waren und dann sind wir aufs Dorf gezogen. Gibt es denn
im Wendland überhaupt Tauben?
Ja, pass auf. Und das, ich wusste das nicht, aber es gibt natürlich auch im Wald Tauben. Die gibt es ja überall. Aber
dann gibt's dann einfach so, im Wald?
Ich habe vorher im Wald gewohnt, jetzt wohne ich eben nirgendwo.
Am Wald.
Da ist nichts.
Heißt es wirklich nichts rundherum, wirklich nichts?
Ja, wir haben eine direkte Nachbarin.
Wie viele Kilometer ist die weg?
Nee, die ist direkt da. Also die ist direkt am
und
Haus.
Und eine Nachbarin heißt eine Frau?
Eine Frau und ihr Sohn ist auch noch da.
Okay.
Und dann ist drum und drum sind Wiesen und Wälder und dann kommt das Dorf.
Und so ein Kilometer jeweils?
Nee, so viel auch nicht. Aber so, dass du nichts siehst sonst an Menschen.
Und wenn du manchmal deine ganz Nachbarn sind weg und du bist alleine im November irgendwo im Wendland.
Mega geil.
Wirklich?
Ja.
Und hörst du denn nicht schon so, oh, was war das?
Was ist das für ein Geräusch?
Irgendwie ist was am Fenster.
Ja, aber wer soll da sein?
Der Auftragskiller.
Ja, aber wer soll mir jetzt einen
Einer, der flüchten musste irgendwie von irgendjemandem und hat gesagt, wenn, dann geh aufs Land, da finden sie sich nicht. Oder ist einer, den erschieße ich jetzt und dann kann ich mich da verstecken?
Das ist eine richtig merkwürdige Angst.
Ja, aber wir haben doch, ich habe so viele Krimis in meinem Leben geguckt. Ja, aber ich habe so viele Horrorfilme gesehen in meinem Leben. Aber alles ist möglich. Alles. Wirklich.
Aber guck mal, die meisten Krimis und sowas kommen aus Schweden. Und es gab in Schweden noch nie einen Serienkiller. Die Angst habe ich überhaupt nicht, dass da jetzt irgendjemand kommt. Ich habe auch nicht dieses Gefühl von, nein, das ist so
ruiniert durch Horrorfilme oder schlimme
Lektüre.
Ich gucke
keine Horrorfilme, nee.
Ah, ich gucke halt ganz gerne Horrorfilme, aber die nehme ich natürlich auch mit in mein Leben. Die stecken natürlich hinter jeder dunklen Tür.
Ich habe keinen Bock, mit Absicht Angst zu haben. Das ist mir zu aufregend.
Ja?
Ja, ist auch so, also ich habe das einmal gemacht und ich hatte auch wirklich Angst vor dem, was in dem Film passiert ist. Und da habe ich mir, es war da so ein Moment, in dem ich mir von außen zugeguckt habe, dass ich Angst hatte, während ich in der leeren Wohnung, wo nur ich war, auf dem Sofa gesessen habe und dann lief da was und dann hatte ich davor Angst. Und da habe ich gedacht, ja, das ist zu albern, da fühle ich mich zu minderwertig, das mache ich einfach nicht mehr.
Du bist doch ein Mensch, der sich mit Depressionen auskennt.
Ja.
Gab es nie, so wie in meinem Leben, Phasen, wo ich dachte, alles, jedes Gefühl ist besser als kein Gefühl und habe dann festgestellt, so ein Horrorfilm gucken hilft, um sowas wie Angst zu spüren?
Ja, aber das hatte ich nie mit Angst.
Wie willst du dir denn Freude machen?
Nee, Freude
so
auch nicht.
So viel unanieren kannst du ja nicht, dass du irgendwie sagst, oh, jetzt geht's.
Da wurden Rekorde gebrochen.
Ist ja die Frage, es geht ja um was fühlen.
Ja.
Also,
nee, bei mir ging es um gar nichts fühlen. Dann lieber, also das war nicht dieses, boah, ich will nicht Traurigkeit fühlen oder Leere und deswegen fühle ich Angst, sondern bei mir war es eher, wie kriege ich das hin, dass ich dann einfach lieber gar nichts fühle.
Also lieber nichts als Angst? Ja, komm, das war bei mir anders, weil ich habe gedacht, nichts fühlen ist doch auch scheiße. Dann lieber Angst.
Ja, das ist, glaube ich, gesünder. Wobei weiß ich nicht, also so gesund ist es auch.
Ich bin da so rational auch nicht rangegangen. Mir fiel das nur irgendwann auf, weil ich war gar nicht der Horrorfilm-Gucktyp. Und ich hatte irgendwann damals noch, glaube ich, bei WOM meinen Horrorfilm-Spezialisten, zu dem ich gegangen bin. Und wo ich sagte, ist wieder was Neues da. Und dann, da war ja noch VHS-Kassetten. Und dann gab der mir die Top 10 der neuesten Horrorsachen mit. Und wenn es zu kettensägig war, obwohl das war manchmal auch ganz schön.
Ja, aber das, wenn man das so, also wenn man das so guckt mit der Hinterfragungs, Taktik, ja, dann macht es Sinn.
Also ich habe die dann irgendwann, weil ich dann auch gemerkt habe, ich würde gerne das Gefühl der Angst haben, aber ich habe nicht so Bock, das mit in die Nacht zu nehmen, das auch dann vormittags manchmal schon zu gucken. Also und zu sagen, dann ist nicht so gruselig, dann habe ich die Angst, aber ich nehme es nicht mit in die Träume und nicht mit in die Nacht.
Du verarbeitest, das ist ein bisschen, du hast Horrorfilme geguckt, wie ich gekifft habe.
Wahrscheinlich.
Ja, dann lieber, ich mache das vormittags, dann komme ich abends wieder klar.
Ah.
Ja, okay.
Okay. Aber kann ich dich noch immer fragen, was du nervig findest? Weil ich habe jetzt ja sehr ausladend Arbeit.
Ja. Also ich habe das Gefühl, es gibt ja verschiedene Arten von Arbeit. Das auf der Bühne ist für mich keine Arbeit. Das ist das, was ich daran gerne mag. Die Arbeit ist der Teil, in dem ich mich darum sorge, ob ich es nächstes Jahr auch noch schaffe, dass genug Leute Tickets kaufen, um sich die Show anzugucken.
Also du kannst den Druck nicht.
Ja,
der Druck macht dich fertig, dass dieser Druck nie wirklich nachlässt, sondern permanent da ist. Also eigentlich das Ding zu sagen, vielleicht wärst du bei der Post besser aufgehoben gewesen.
Post ist der Beruf, den ich mir immer, wenn mir jemand fragt, was würdest du sonst machen, würde ich sagen, Postbote.
Wirklich?
Ja.
Nee, ich dachte jetzt wirklich so daran, weil ich sage, wenn du Sicherheit willst, dann geh zur Post, haben wir früher immer gesagt.
Ja, Postbote.
Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Podcast hören würde und ich würde dem zuhören, was wir jetzt gerade würden, sagen sie, ja, ist gut, heul doch, erzählt mal wieder was anderes, würde ich glaube ich jetzt sagen.
Ich höre keinen Podcast. Ich höre nur einen einzigen Podcast. Und auch den höre ich auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Habe ich mich ein bisschen überhört.
Welchen hast du denn gehört?
Ich habe einen amerikanischen Podcast gehört, of Behind course. The Bastards.
Achso, den kenne ich gar nicht.
Nee, es geht so, es geht um die schlimmsten, sagen wir mal, der schlimmste Prozent der Menschheit, das jemals gelebt hat. Mhm. Weißt du, Hitler und alles um die rum. Mhm. Und dann so Hintergrundgeschichten zu den Leuten.
Mhm.
Sachen, die man nicht wusste darüber. Oder mega interessant.
Gibt es irgendwas über Hitler, was man noch nicht wusste? Nach
was
ZDF?
Ich nicht wusste? Ja, so ein bisschen was aus seiner Jugend.
Welcher Sender ist das noch? Ist das nicht ZDF?
ZDF History. Das ist einmal
noch der Nazi-TV. Wer ist das nochmal?
Guido Knopf.
NTV hat das doch immer auch gemacht. Ja,
ja immer noch. Gibt es immer noch. Phoenix und NTV.
So, da gibt es jetzt immer noch irgendwie kleine
Hitler
Geheimnisse?
Hitler ist zum Beispiel, lange bevor er Diktator und so war, lange vor dem Ersten Weltkrieg, ist er einmal mit so einer Hundepeitsche rumgelaufen. Einfach Leute gepeitscht, die ihn genervt haben.
Wirklich? Und haben die Belege dafür?
Ja, klar. Er hat das selbst auch drüber geschrieben, dass er das macht. Und es gibt so dann so Leute, die dann später Zeugen, also Leute, die so Berichte davon geschrieben haben.
Und ist er denn auf komplett natürlich Englisch, ne?
Ja.
Und sprichst du so gut Englisch, dass du entspannt der englischen Sprache zuhören kannst und direkt verstehst?
Ich höre fließend Englisch, red's aber nicht fließend.
Ah, toll.
Weil ich alles auf Englisch irgendwann angefangen habe zu hören, vor 10 Jahren oder sowas. Ah, deswegen ist es auch nochmal streng. Und dann ist es komisch, wenn ich Englisch rede und merke, ja, das ist ja wohl nochmal was anderes. Also ich weiß, was ich sagen wollen würde, aber so spreche ich jetzt auch nicht so gut.
Ja, bei mir ist ja genau umgekehrt. Ich verstehe es schlecht, aber ich plapper ja einfach drauf los. Wirklich grammatikalisch nicht richtig, 10 Minuten.
Ja, aber das
grammatikalisch nicht richtig. Dann fehlen mir ständig. Ich war, bin mal für ein paar Monate auch nach England gegangen. Was heißt ein paar Monate? Hier mal 4 Wochen, da mal 6 Wochen. Mhm. Nach London gegangen, auf die Sprachschule gegangen. Und dann natürlich immer so beim Bestellen und beim Dasein und beim Hallo sagen, so fast Native Speaker-mäßig. Und die Lehrer, die dich sofort einstufen, also, ja, die ist gut, die kommt da oben und die kommt mit in den guten Kurs. Mhm. Und dann geht's los. Ihr fehlen total die Vokabeln und das sagen die dir dann auch so sagen, deine Aussprache ist super, Ina, aber deine Vokabeln sind unterirdisch scheiße. Und wo sollen wir dich hinstecken? Du sprichst wie ein Profi, aber du kennst die grammatikalischen Formen nicht richtig und deine Vokabeln fehlen. Also, aber, alles umschreibst du
aber
immer.
Ja, aber es ist ein Zeugnis für, du bist aber sehr selbstbewusst. Also du kannst das nicht, aber sehr selbstbewusst.
Ja, wir hatten aber einen englischen Tontechniker 10 Jahre lang.
Ja.
Und mit dem musste ich, der sprach kein Deutsch und ich schlecht Englisch. Und deswegen haben wir so Radebrechen, so alles so, Reverb ging dann los und was weiß ich.
Ja.
Und deswegen musste ich das irgendwann überwinden. Und ich habe englische Künstler in meiner Sendung, die dann reinkommen und dich ja einfach auf Englisch vollplappern.
Ja.
Oder Sting sitzt neben mir, hello. So,
Ja, aber es reicht doch. Ich finde, das reicht. Also ich finde, dass ich habe zum Beispiel so eine Angst davor, dass man mir anhört, dass ich nicht so gut Englisch spreche, dass ich möglichst kein Englisch spreche. Obwohl ich eigentlich...
Stimmt das oder behauptest du das jetzt noch?
Nee, ich war in Amerika für 8 Wochen.
Mhm. Ach so.
Mhm. Und habe am Anfang möglichst wenig gesprochen, weil es mir so unangenehm war. Bis ich realisiert habe, dass selbst die Leute, die da wohnen, haben ja alle einen krassen Akzent. Also auch, weißt du, wenn die eigentlich voll viele Leute haben so einen spanischen Akzent oder italienischen Akzent. Mhm. Und es gibt gar nicht diesen Ja, dann gibt's diesen.
Du hast halt einen deutschen Akzent.
Ich hab halt einen deutschen
Akzent. Das wäre das Schlimmste, was dir passieren kann. Ich habe meinen Lehrer dann gefragt, ob er das nicht ein bisschen sexy und niedlich findet, dass ich so falsch spreche. Ja. Und dann sagt er, no.
No.
Und ich denke, no. Ja, wirklich. Ich hatte so gehofft, dass man das so ein bisschen wie bei Howard Carpendale oder Rudy Carrell, dass man das so charmant ja, findet.
Ja,
ne?
Das ist der Unterschied. Das heißt halt Deutsch, aber diesen Einschlag von dem American Connection. Und du hast halt diesen Har Har, aber im Englischen.
Nee.
Can you go to the beach, ja? Yeah? I want to go to the nee, beach now.
Nee, ebenso spreche ich ja gar nicht. Nein, ich kann diesen britischen Akzent komplett richtig gut nachmachen.
Ja.
Sondern die können mich dann nicht verstehen, einfach. Weil ich in einer völlig falschen Form spreche und die mich alle angucken wie so ein U-Boot. Und weil ich denke, wieso gucken sie denn so? Ich hab's doch ganz toll gerade gesagt.
Du redest wie die geistig behinderte Londonerin.
So.
So.
So ist es. Ich habe ja dann auch London okay. Girl gespielt, so mit Mappe in die Hand nehmen und durch London mir da eine Bude nehmen und in Notting Hill wohnen und so ein Strümpfe, so die, was die Londonerinnen so machen. Und mein Akzent war, ist wirklich toll, aber schlechte Grammatik einfach. Ach, wirklich. Und dann habe ich auch gemerkt, mit 50 irgendwie noch sowas zu machen, ist doch einfach. Wir hatten zum Beispiel einen Typen da, einen Vorstandsvorsitzenden, der aus Osnabrück kam. Und der sprach perfektes Englisch, aber mit einem deutschen Akzent, wie ich es noch nie gehört habe. Mit einem Selbstbewusstsein, so ein 60-jähriger Typ. Hello, my name is Uwe Kuppenhagen, weißt du so. And I go to school here now. Also wie der wirklich, ich kann gar nicht so schlecht den deutschen Akzent nachmachen, wie der sprach. Aber yes, völlig. Ungenannt, also wirklich ja. Mit, aber
irgendwie bewundere ich das.
Aber perfekt in Vokabeln, ja. Perfekt in,
perfekte Grammatik.
In der Grammatik.
Ja.
Du hast sofort alles verstanden, aber Deutscher ging es nicht wirklich. Den fanden sie gut, die Engländer.
Ja, eben. Ich glaube, weil das ist so, das strahlt so Selbstbewusstsein aus von, das ist mir scheißegal, das ist halt mein Akzent.
Männer
ich,
halt.
Ja.
Der wird schon, als Junge wird dir schon gesagt, du bist ganz toll.
Egal, was du machst,
hey, du hast so einen mittelmäßigen Schweinebummel da gemacht, Karl-Heinz. Ganz toll. Wirklich. Wenn
hast
zu
du
viel,
das Gefühl?
Das finde ich zum Beispiel auch, das geht mir übrigens, weil du sagst, das nervt dich.
Ja.
Das nervt mich zum Beispiel auch. Das, ich glaube, dass nicht alle Kinder, aber viele Kinder, um die sich zu viel gekümmert wird, man kann sich auch zu viel um Kinder kümmern,
ja.
Es wird zu viel gelobt. Du musst noch ein bisschen ja. Platz für Enttäuschung lassen.
Ja.
Ich glaube, das muss man lernen.
Man muss doch anders
schon
lernen.
Wenn schon jeder halb geile Schweinebaumel immer, du wirst irgendwann
lernen.
Eiskunstläufer und der ist ja so schlau und der ist ja so begabt für irgendwas. Nee, 98% aller Menschen sind, geht so.
Ja.
Die haben keine extraordinären Begabungen. Die sind einfach menschliche Normalos.
Aber das ist wirklich anstrengend, das zu lernen. Ich musste das auch lernen, meine Kinder nicht wegen jedem Schweinedreck zu
applaudieren.
Loben und zu sagen, toll, klasse.
Ja.
Weil die irgendwann, weil man ja irgendwann noch merkt, die erwarten das. Und dann sagst du mal nicht bei denen so einem hingeschissenen Bild, das ist aber toll. Und dann sind die enttäuscht. Und das ist ja auch kontraproduktiv.
Ja, das habe ich ja nie gemacht. Ich habe bei allen Kindern gesagt, geht so. Ich dachte, du kannst es schon besser.
Ja, meine Frau und ich haben das wirklich trainiert. Und haben nicht gesagt, das hast du toll gemacht. Oder das super gemacht, sondern habe ich gesehen.
Ah.
Weil es ist ja nicht negativ.
Ach, das ist nur, ganz
guck mal, Papa, wie ich klettern kann.
Und
ist dann nur die Treppe hochgegangen. Mhm. Kann ich sagen, ja, toll, ist es nicht. Du bist die Treppe hochgegangen. Du bist 4 Jahre alt, du kriegst das
und geschickt, das sagst
die Treppe
du auch.
Hochzugehen. Das sage ich, wenn ich genervt bin. Ja, sage ich auch genau das. Aber im Normalfall sage ich dann, ja, habe ich gesehen.
Weißt du, du hast nachher nämlich so einen kleinen Narzissten zu Hause sitzen,
ja, genau.
Der für alles Applaus will.
Ja,
und wie war ich, sage ich dann nur.
Alles ist das, was er gemacht hat.
Ja. Und ich bin doch was ganz Besonderes. Und alles, was ich mache, ist outstanding gut.
Ja.
Kannst du dir.
Und das hilft auch, finde ich, wenn man so ein bisschen, also man muss ja nicht Kritik üben, aber so, mein Sohn hat zum Beispiel angefangen, so Gedichte zu schreiben.
Mhm.
Und es hat sich aber nicht
gereimt.
Oh mein
Gott.
Also habe ich ihm gesagt, ja, aber
Gedichte sind ja schon schlimm.
Aber das ist kein Gedicht, das reimt sich ja nicht.
Ach so.
So, und dann war der nächste Schritt zu sagen, das hast du gereimt? Ja, aber es war ein unreiner Reim. Dann habe ich mir erklärt, was sind reine Reime und was sind unreine Reime. Vielleicht war ich da ein bisschen Wortnazi.
Das finde ich jetzt. Da muss ich wirklich sagen, weil unreine Reime werden ja im Hip-Hop und im Rap-Bereich und so weiter jetzt nur noch verwendet.
Ja, faul,
also,
einfach faul.
Finde ich eben auch, Faulheit. Da bin ich wirklich noch Sprachnazi, wo ich sage, Reim ist ein Reim ist ein Reim. Und das, was es schwer macht, ist gute Texte mit echten Reimen
zu machen. Reim ist ein Reim, kein Rein.
Ja,
das ist was anderes.
Ja, genau. So, aber denn einem Kind, wenn es Gedichte schreibt, da würde ich, glaube ich, ein bisschen mehr Augen zukneifen. Aber so blöde Bilder oder so Kunststücke. Weißt du, Kunststücke. So mittelmäßige, blöde Kunststücke.
Ja, das,
und alle klatschen, weil das sollte man nicht anfangen.
Nee, nicht, ich muss nicht für einen Purzelbaum applaudieren.
Oder man
ich
kann, macht's ich dann
kann,
einfach
ich
auch.
Kann applaudieren, weil ich weiß, okay, die haben jetzt wirklich, die haben sich jetzt die Mühe gegeben und meine Kinder machen dann eine ganze Show und machen Lichttechnik und üben so den Einsatz mit Musik und sowas. Das, was sie da auf dem Boden turnen, immer noch erbärmlich, aber sie haben sich wirklich Mühe gegeben. Das kann ich appreciaten.
So. Wir sind fertig, lese ich als fertig? Schild an die Scheibe gehalten.
Aber das war schon Folge 2.
Das war jetzt Folge 2.
Da haben wir die Hälfte schon durch, ey.
Ja, am Anfang war es ein bisschen, dachte ich, oh, kommen wir wieder rein? Haben wir sehr.
Ja, man muss immer so ein bisschen.
Gibt ja auch Sonne und Sonne Tage, ne? Ich finde, es gibt ja so Tage, da habe ich so noch mehr Laberwasser als sonst oder bin mitteilungsbedürftiger, weil irgendwas passiert ist.
Ja. Ich finde, man muss sich erstmal, wenn es darum geht, sich nur zu unterhalten, ja auch erstmal so ein bisschen wieder synchronisieren.
Mhm.
Und ich glaube, das braucht immer, also das braucht es ja auch in so Freundschaften, die man schon lange hat, wenn ich die dann irgendwie, wenn ich...
Ja, witzig finde ich auch mal so witzig.
Wenig Leute, die ich treffe und dann ist es sofort so, sondern dann hat man irgendwie so eine halbe Stunde von... Das ist immer, wenn ich mit Till auf Tour fahre und wir haben 7 Tage, der erste halbe Tag ist immer so ein bisschen...
Warm-up.
Es ist ein Warm-up, genau. Und dann irgendwann geht's.
Dann auch mal ein bisschen mit Schweigen, denn dann geht er mal so, ey, wir haben uns ja gar nichts mehr zu sagen, meine Family war gestern jetzt irgendwie gerade da.
Ja.
Und das war eine harte erste halbe Stunde. Richtig mit so verlegen irgendwo hingucken. Weil man erlebt ja nichts mehr zusammen. Man hat ja dann eine Zeit gehabt, in der man nichts mehr zusammen erlebt hat und muss sich jetzt irgendwo wieder finden, was meistens damit anfängt, Mama, wer ist denn gestorben im Dorf? Und dann hat man so irgendwas mit den anderen, den man auch kennt. Ja, aber es ist ja so.
Stimmt,
man geht also schon mal zurück wieder. Meine Mutter wird nicht fragen, wie läuft's denn gerade? Du hast ja morgen einen Podcast oder irgendwas. Ja. Das wird sie nicht fragen. Also frage ich irgendwas, wo wir alle was mit anfangen können und wo sie involviert ist.
Jetzt ohne das Bein.
Ja, und es ist ja immer einer gestorben.
Ja, ja, in dem Alter, deine Eltern wahrscheinlich schon, ne? Da ist immer einer weniger.
Ja, ja. Wir haben eine Hausaufgabe, die heißt Tim Melzer fragen, wie er die Begegnung erlebt hat.
Tim Melzer fragen, wie er mich findet.
Und wir sehen uns in einer Woche hier wieder.
Richtig unangenehm.
Ist
gut.
Nimm das nicht so mit nach Hause. Ich glaube, du vertust dich da. Aber wir kriegen das bestimmt raus.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich dafür tue. Und das ist das Unangenehme.
Vielleicht antwortet er ja auch nicht. Wir gehen einfach essen beim nächsten Mal da. Na, wir kriegen das schon raus.
Wir kriegen das schon hin.
Moritz, du fährst jetzt zurück ins Wendland.
Ja, wir sehen uns in einer Woche wieder hier.
Bis dahin. Tschüss.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lisa Golinski und Jo Bischofberger. Redaktion Christina Winkler. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hielscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Viktoria Kempter. Na, wie war's?
Also es war ja heute der zweite Tag, wo wir uns getroffen haben und ich merkte, dass es am Anfang wieder ein bisschen fremdelte, so wie es fremdelt, wenn man jemanden lange nicht gesehen hat, weil wir haben jetzt auch zwischendurch nicht telefoniert und nichts. Und dass ich dachte, das können wir nicht, das können wir nicht, das haben wir schon, das haben wir schon, das haben wir schon. Und da bin ich jetzt gespannt für die dritte Folge auch irgendwann und die vierte. Da denke ich ja fast nur noch, haben wir schon, haben wir schon, haben wir schon. Und merke doch, dass man, glaube ich, anfangen muss, dann auch mehr Zeit miteinander zu verbringen, um überhaupt was zu erzählen zu haben. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Ich finde, ich habe, glaube ich, einen extrem guten Partner zum vielleicht Freund werden mir zugewiesen bekommen, muss man ja sagen. Es ist ja im Moment noch ein Zwangsvorschlag, befreundet zu werden. Mal gucken, ob sowas geht.
Es war, also wie Ina auch in der Folge gesagt hat, es war so ein bisschen, am Anfang war es ein bisschen holprig, weil musste mal wieder reinkommen. Und dann muss ich aber sagen, gibt so ein, zwei Sachen, die ich sonst in einem Podcast nicht gesagt hätte. Also dieser ganze, komm, wir fragen mit Tim Melzer, wie er dich fand, Komplex. Das ist was ich ausschließlich abseits der Öffentlichkeit sonst besprechen würde und eigentlich nur innerhalb von dem geschützten Rahmen mit FreundInnen. Ich glaube, es ist ein bisschen was von diesem selbstsicheren Bild, was ich so hatte von ihr und diese Selbstverständlichkeit, dass man das im Fernsehen sieht und so hinprojiziert, oh, die ist ja mega selbstbewusst und alles und voll viel Selbstwertgefühl. Das bröckelt so ein bisschen. Ich glaube, auch sie sagt Sachen, die man jetzt sonst nicht einfach so in einem Interview mal sagen würde. Und ich bin mir noch nicht sicher, wie cool das ist, dass Leute dabei zuhören, aber ich finde die Idee ganz gut, sich zu öffnen und Nähe zuzulassen. Jetzt bin ich gespannt, ob das noch mehr wird oder nicht.
Wenn du kratzt, juckt es nur noch mehr. Für diese klassische Mama-Weisheit gab es im vergangenen Jahr den Nobelpreis. Warum genau, erklärt Dr. Sonja Stender in der aktuellen Folge unserer kleinen Podcast-Empfehlung, dem Flexikon von Enjoy. Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag. Es geht um unangenehme Empfindungen wie Schmerzen, Juckreiz oder Kälte und wie man am besten damit umgehen kann. Dabei gibt's Tipps und Tricks von Schmerzexperten und einem Juckreizforscher. Es geht um buddhistische Meditation und Mikrobewegungen gegen Kälte. Das Flexikon gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.